Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Ready for Review, der Folge Nr. 50. Und wie immer mit dabei die unfassbar entscheidungsfreudige Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel. Erstaunlich, dass du es 50 Mal oder 51 Mal mit mir es ausgehalten hast.
Ja, und wenn man die Herr Mieswitz wissen bzw. Herr Zenzens Wills wissen Folgen noch damit zuzählt, ist es umso beeindruckend. Ja.
Genau, unglaublich.
Ja, so unfassbar. Ja, das gehört ein Grund zum Feiern. Ja, aber es ist ja schon die 51. Folge, von daher.
Genau. Es wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit gewesen, die 50 über zu überspringen, ne?
Ja, wir haben aber auch unglaubliches Programm vorbereitet.
Ja. Ich habe festgestellt, das heißt, wir haben nur noch 17 Folgen bis zur Rente.
Ja. Oder wir gehen früher in Rente, geht auch.
Ja.
Mit den Ready for Review Millionen.
Mitgenommen. Also, liebe Spender, wenn ihr uns eine Million spendet, hören wir auf.
Würdest du für eine Million, würde ich schon, wobei mit dem Podcast würde ich sogar für weniger Geld aufhören.
Naja, ich würde zumindest mit diesem Podcast aufhören und dann können wir einen anderen starten.
Ja, ich glaube, wenn dir jemand eine Million gibt, dann ist der Anwalt da mit dabei, der das sicherstellt, dass du nie wieder ausstrahlst.
Ja. Ah nee, aber dann will ich schon gerne eine Rente kriegen. Also eine Million ist auch schnell wieder weg.
Also ich hatte mich auch gerade erst überlegt, eine Million ist, ja, kommt ein bisschen aufs Alter so an. Also ich glaube, man kommt damit über die Runden, ja, aber.
Ich meine, das ist eine Schenkung, das ist ein Einkommen, das heißt, starte, mach es mal die Hand auf.
Da ist die Hälfte schon wieder weg.
Ja, nein, das stimmt, 33%.
Ja, das stimmt, aber ist ganz schön viel Geld, weißt du? Wir hören immer mehr Podcast auf.
Ja, sag mal so, es kommt auf die Vertragsbedingungen an, unter welchen Bedingungen ich diesen Podcast dann aufhören sollte.
Ja.
Und dann, ja. Aber hey, jeder ist käuflich, ne? Es kommt nur auf die Höhe der Summe an.
Das stimmt.
Das siehst du.
Ja, ja, aber ja. Aber keine Angst, bis jetzt hat auch keiner annähernd genug geboten, damit wir den Podcast aufhören.
Ja, also ich weiß auch nicht, wie wir gerade wieder abgewogen sind, aber das ist...
Ja.
Egal. Ja.
Sehr schön. Du bist heute sehr entscheidungsfreudig und ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich habe den Modus, dass ich Sätze sage und danach den Satz bereue.
Das wird eine interessante Folge.
Mal schauen, ich versuche mich zusammenzureißen.
Ja, alles gut. Wir kriegen das schon hin.
Ja.
Wir sind aber auch richtig vollgepackt mit Themen, denn wir beiden waren auf Tour gewesen.
Ja, auf Megatour.
Genau. Aber bevor wir darüber reden... Erzähle ich euch über eine andere Tour.
Ja, du warst auf Tour. Ohne mich.
Ja, ich war ohne dich, genau. Und ich hatte schon zu Hause schon Probleme gehabt, das als Dienstreise zu deklarieren, weil ich gesagt habe, ich muss in die Schweiz wegen der Dienstreise, weil ich da Vorträge geben muss. Und Axel hat seit vor ein paar Monaten Twitter entdeckt und hat festgestellt, dass ich da sehr freudig twittere, wenn ich unterwegs bin. Und hat er gesagt dann abends, also das sieht nicht wie eine Dienstreise aus auf Twitter.
Da bin ich ja froh, dass meine Frau Mastodon noch nicht so für sich entdeckt hat. Wobei ohne...
Ja, das bin ich auch sehr froh. Da bin ich auch sehr froh, dass deswegen ein Grund mehr jetzt mehr auf Mastodon zu tuten als auf Twitter, aber ja.
Ja, wobei, das kann ich schon mal vorweggreifen, du wirst bei den Konferenzen immer noch ein bisschen benachteiligt, wenn man bei Twitter nicht aktiv ist.
Das stimmt.
Ja.
Deswegen bin ich noch bei Twitter. Rein kommerziell.
Schau, ich mach das nur zum Spaß, weißt du das so?
Genau, ja. So, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. So, ja, egal. Ich war in der Schweiz gewesen. Nur an der Stelle mal vielen Dank an die Juck Schweiz für die Einladung. Denn ich war mit der lieben Nora, die ja uns auch hier hört, waren wir eine Woche in der Schweiz unterwegs. Das heißt, 5 Abende, 5 Städte und 5, und 10 Vorträge eigentlich. Denn sie hat ja auch Vorträge gehalten. Ja, wir haben die Reise in Basel begonnen und ich hatte gesagt, okay, ich mache die Reise ganz entspannt und ich habe mir echt gesagt, okay, vormittags mache ich oder tagsüber mache ich ein bisschen Sightseeing, dann nachmittags irgendwie Chili Willy und dann abends halt Vorträge halten. Und der Anfang hat Basel gemacht und ja, Basel, und Basel kommt die Süßigkeit Leckerli und das ist mega, hat was von Lebkuchen, super lecker. Und ja, ansonsten eine schöne Stadt, man merkt, dass es so ein bisschen an Deutschland dranhängt. Aber man versteht die Leute noch. Und ja, also was haben wir gemacht? Wir haben jetzt Sightseeing gemacht. Ich kann da empfehlen, mit der Fährli zu fahren. Was ist das? Das ist eine Fähre, die über den Rhein geht. Wird aber mit Strömung halt betrieben. Also richtig nachhaltig. Das heißt, jetzt ist irgendwie ein Seil gespannt von einem Ufer zum anderen und durch die Strömung wird die Fähre halt vom einen zum anderen Ufer gebracht. Und was ich interessant fand, da merkt man, dass ich aus Deutschland komme. Die haben halt am Wochenende sind die Leute zum Abkühlen einfach mal reingesprungen und haben sich wieder die Strömung treiben lassen. Das wäre, glaube ich, in Deutschland undenkbar.
Nee, das geht nicht.
Aber die Schweizer haben da halt genaue Stellen, wo du das machen kannst. Dann auch ein Schild, wie das halt, was du da beachten musst. Und ja, da siehst du halt Leute, die sich mit der Strömung halt sich zum Abkühlen den Rhein runtertreiben lassen. Fand ich eine interessante Sache.
Also ich habe ja früher in Koblenz gelebt und ich weiß, dass ich in meiner Stufe jemanden hatte. Also Koblenz ist hier Rhein und Mosel, daher denke ich dran.
Ja.
Und der ist dann mal so aus Spaß in die Mosel gehüpft. Und als er wieder rauskam, ein paar hundert Meter weiter, hat er gesagt, oh, die Strömung, das sieht man ja gar nicht, die ist ganz schön übel. Ja, von daher, da habe ich immer, ich bin nur gesegelt auf der Mosel.
Ah, oh, ist auch schön.
Ja.
Hast du da viel Berufsverkehr oder geht das noch?
Ich bin so oft bin ich nicht gesegelt, das war so Hochschulsport und der Doktor, der das organisiert hat, der braucht halt immer irgendeinen jemanden, der mitsegelt. Und, und ja, ein bisschen was. Also da ist schon Berufsverkehr, es war aber irgendwie okay. Also da waren viele im Segeln, da war auch so ein Segelclub direkt an der Uni und das ist eine Anlegestelle und ja, das war ganz, ganz unterhaltsam.
Ja gut, dann abends waren wir in der Markthalle. Also das ist halt Empfehlung zum Essen gehen in Basel, die Markthalle. Das ist wirklich so eine Halle mit mehreren Ständen, wo man dann lecker essen kann. Und die haben dann ein Café gemietet, wo man halt dann die Vorträge. Die Nora hat über AWS erzählt und ich habe halt meinen, mittlerweile glaube ich, den Klassiker über Kubernetes. Und danach gab es noch tolle Gespräche. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dienstag ging es weiter nach Bern. Das war so heiß gewesen, dass wir eigentlich nur bis zum Bärengraben gegangen ist. Das heißt, da ist wirklich ein Hang, wo Bären sind. Da kannst du und auch direkt am Fluss, weiß ich jetzt nicht, wie der heißt, aber da kannst du auch im Fluss sitzen und die Beine im Wasser halt abkühlen. Und irgendwann sind wir halt wieder zum Hotel, haben dann einfach mal abgechillt, lecker Kuchen gegessen und dann halt abends Vortrag gehalten. Und das war ein Highlight für mich, weil ich hatte meinen Shell-Vortrag, also ich habe halt so Shell-Tooling gezeigt und da waren halt Leute im Publikum älteres Semester, wo ich mir gedacht habe, ob ich denen noch was Neues beibringe. Und da war einer dabei, der war so, glaube ich, 2 Wochen vor seiner Rente und meinte zu mir, er fand das mega, er hat sogar noch neue Sachen gelernt und am geilsten fand er mein Tool, wo ich die Slides gezeigt habe, die so waren nämlich im Terminal. Und er muss jetzt eine Übergabe machen und die Slides macht er jetzt auch mit diesem Terminal-Tool.
Sehr gut.
Also das fand ich dann mega. Ja, und dann ging es weiter nach Luzern und Zürich. Zürich haben wir jetzt nicht viel gesehen, weil wir die Zeit genutzt hatten, in Luzern uns was anzuschauen. Denn wir hatten von der Schweiz nämlich so ein cooles Ticket, wo du Flatrate Bahn fahren konntest in der Schweiz. Und da waren auch die Bergbahnen mit drin, eine Gondel und auch Dampfschiffe. Und dann sind wir von Luzern aus mit dem Dampfschiff Richtung Rigi gefahren. Und das war so eine Tour, Dampfschiff bis zum Fuße von Rigi, dann mit der Zahnradbahn hochfahren, Rigi sich anschauen und dann mit der Gondelbahn wieder zurück und mit dem Dampfschiff wieder zurück nach Luzern. Das hat dann aber die Zeit dann gekostet, dass wir Zürich uns nicht ansehen konnten. Aber ich kannte Zürich noch schon von meiner Tour von 2019, deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm. Und das Geile war auf dem Rigi, ich konnte die Patrouille Swiss bei ihren Übungsflügen sehen. Das heißt, du standst auf dem Berg und hast von oben gesehen, wie sie ihre Kunstflüge gemacht haben.
Cool.
Ja, also Luzern und Zürich haben dann auch meinen Shell-Vortrag bekommen. Und dann ging es halt Freitag nach St. Gallen. Und da waren wir in die älteste Bibliothek der Welt. Ja, dann gab es abends in der Hochschule einen Kubernetes-Vortrag von mir. Und dann, ja, Samstag ging es wieder zurück. Und ich kam mit einem ganzen Sack voll Süßigkeiten nach Hause. Also die Schweizer Süßigkeiten, das können die.
Ja, das stimmt.
Und Bahnfahren. Also ich war keine Stunde in Deutschland und schon hatte meinen Zug Verspätung gehabt. Und das ist mir die ganze Zeit in der Schweiz nicht passiert. Und das ist mega entspannt. Du weißt, du gehst an den Bahnhof, du weißt, dass der Zug kommt. Die Anschlusszüge sind manchmal nur 2 Minuten Abstand. Du weißt aber, du bist nicht im Panic-Mode. Du weißt, das wird funktionieren. Und sobald du in Deutschland warst, zack, eine Stunde Verspätung.
Also vor allem in Deutschland ist ja so, oh, ich habe 10 Minuten, das wird knapp, ja.
Ja.
Und das ist ja an einem Bahnhof sind 10 Minuten normalerweise relativ einfach zu schaffen.
Aber ja, irgendwie.
Das hatte ich, als ich nach Dänemark gefahren bin. Und das war noch der Zug, der mit der eine Fähre reinfährt. Die Fähre fährt dann halt rüber nach Dänemark und dann fährt der Zug wieder raus. Und die waren auf die Minute pünktlich. Ja, das Einzige, was Verspätung hatte in der Hin- und Rückreise, war die Deutsche Bahn. Und da habe ich mir gedacht, ey, die
Ja.
schaffen das mit einer Fähre dazwischen, wo ja immer irgendwas sein kann oder
Ja.
auch technische Probleme, also wo ich es voll verstehen würde, wir brauchen hier ein paar Minuten. Nee, das klappt.
Naja, aber ich habe mir auch sagen lassen, das hat einmal mit diesem Taktfahrplan in der Schweiz zu tun. Und sie haben wohl auch eine Universität, die sich nur damit beschäftigt, oder dann eine Fakultät in einer Universität, die sich dann nur mit beschäftigt, mit wie man Fahrpläne halt ausdüsen.
Vielleicht könnten die auch mal das gerade für Deutschland. Ach ja.
Ja, gut. Ich glaube, das ist nochmal, die haben, glaube ich, nochmal ein anderes Problem, ja. Ja, auf jeden Fall eine coole Woche. Ich viel Zeit ziehen und ja. Die Schweiz fahre ich gerne noch einmal.
Ja, Schweiz ist auch schön. Und lecker essen. Ich hoffe, du hast irgendwann auch mal Rösti und Geschnetzeltes gegessen.
Rösti habe ich nicht gegessen, aber ich habe Käsekuchen gegessen und das war wirklich Käsekuchen. Das ist nichts Süßes, was wir so kennen, sondern es war wirklich aus Käse. Und wir wollten eigentlich Käsefondue, aber die Schweizer haben uns gesagt, das ist so ein Touristending und eigentlich essen sie das nur, wenn überhaupt, in den Wintermonaten und dann müssen sie es einfach mal geschenkt.
Ja, das stimmt. Also, dass sie das auch eher in Wintermonaten essen, habe ich auch gehört.
Ja. Also, aber sonst, also Verpflegung war top. Also ich bin da nicht verhungert.
Ja. So, wir haben uns Folgendes überlegt, da wir ja irgendwie jetzt in der 50 sind und wir zuletzt immer mal wieder Hörer hatten, die, dass sich das alles nochmal angehört haben, was wir so gemacht haben, wollten wir hier nochmal den Punkt setzen, wo man starten kann. Ja, wer Comics liest, kennt das, da wird immer so ein Reboot gemacht, dass man dann nochmal starten kann, ohne dass man vorher die ganze Geschichte gelesen haben muss. Und das wollten wir jetzt auch machen. Ja, das heißt, wenn ihr die 50 geschafft habt, und ich wüsste, wenn ihr wirklich 50 Folgen Ready for Review oder 51 gehört habt, dann schreibt mal bitte, das wüsste ich wirklich gerne, wer das geschafft hat. Aber komplett, ohne irgendwo skippen, ne? Also allen Konsum durch, alle Themen durch. Ja.
Naja, wir wissen aber auch schon, es gibt Leute, die Themen skippen, das ist auch in Ordnung.
Ja, aber dann ist man disqualifiziert.
Dann ist der Christian leider raus.
Das tut mir dann auch sehr leid. Aber der Christian kriegt den Preis ehrenhalber.
Okay,
Ja.
okay, okay.
Den goldenen Pinguin am Band.
Wenn er die vorherigen Folgen auch, ich glaube, der ist auch zwischendurch jetzt
Der
eingestiegen.
ist zwischendurch erst, der ist mit dem Tastaturen, glaube ich, erst reingestiegen. Wisst ihr,
Ja.
wir wissen genau, wann ihr angefangen habt. Ihr könnt uns da nichts
Genau, wir wissen
erzählen.
alles.
Ja.
Aber ja, es würde mich auch interessieren, wer wirklich von Anfang an dabei ist.
Ja. Dann kriegen wir in 3 Jahren eine E-Mail. Ich bin jetzt durch.
Ja. Ja, Daniel, was sollte man über dich bewissen?
Ja, ich bin der Daniel Zenzis. Habe zwischendurch während des Podcasts meinen Nachnamen geändert. Und ich wohne im schönen Nettetal mit meiner Frau und meiner 6 Monate alten Tochter. Im Gegensatz zu dir, Sandra, nenne ich nie die Namen der beiden. Ich weiß auch nicht, wobei von meiner Tochter weiß ich nicht, ob ich den Namen damals gesagt habe, als die.
Weiß ich es auch nicht.
Aber ich würde sie eigentlich, wenn verquatsche ich mich. Also. Für die, die 50 Folgen gehört haben, sagt mal Bescheid, ob ihr die Namen wisst.
Können wir die große Ready for Review Quiz-Show machen?
Oh, das ist aber die Millionenfrage. Also ich glaube, bei meiner
Okay.
Frau habe ich nie gesagt. Das wäre wirklich ein Mega-Versprechen. Das hätte ich auch rausgeschnitten sogar. Also dann hätte ich das beim Sprechen nicht bemerkt und beim Schneiden nicht. Kann aber auch passieren nicht. Ja, aber bei dir kriegt man da ja ein bisschen mehr mit. Ich bin Softwareentwickler oder ich nenne mich immer Softwarecrafter. Darüber haben wir, glaube ich, im Podcast auch schon gesprochen, über Crafting oder Softwarecrafting.
Das war unsere erste Herr Mies will's wissen Folge mit uns zusammen.
So schafft man das, dass man auch mal nochmal alte Folgen verlinken kann im anderen
Genau.
Podcast.
Genau.
Und genau, also Softwarecrafting in einfachen Worten. Also ich bin Softwareentwickler, ne? Also wenn man mich Softwareentwickler nennt, reagiere ich drauf, ist alles gut. Aber Softwarecrafting ist ein bisschen mehr so Berufsverständnis und sagt ein bisschen mehr aus, dass man sich vielleicht eher wie ein Handwerker sieht und nicht anders, ne? Sondern als jemand, der ein Stück Software entwickelt und baut und verfeinert und daran Maßstäbe dran setzt, wie Handwerker, gute Handwerker an ihre Arbeit setzen. Kann man so sagen? Ich auch ganz vorsichtig hier im Discord auf Sandra, ob die das so, ne, bevor jetzt hier so der
ja, gut, ich habe ja ein bisschen also ja, kann zum Teil mitgehen, aber ich würde das nochmal weitergehen.
Ja?
Weiterführen.
Dann helf mir mal bitte.
Ja. Naja, ich bin der Meinung auch, dass wir eigentlich in unserem Beruf drei verschiedene Hüte aufhaben. Einmal des Handwerkers, einmal des Ingenieurs und einmal des Wissenschaftlers.
Manchmal auch des Clowns. Forscher.
Das liegt aber jetzt an uns. Das liegt nicht an dem Beruf.
Ja.
Ja, also manchmal müssen wir wie ein Ingenieur vorgehen, manchmal wie ein Forscher, weil wir unbekanntes Terrain betreten. Und manchmal hilft es einfach, so Tugenden eines Handwerkers anzulegen. So würde ich das sehen.
Ja, da merkt man, dass du einen Talk dazu gehalten hast.
Ja, genau.
Verdammt, das kann man so kurz fassen. Ich muss da noch irgendwas reinbringen. Ja.
Ja, ja.
Genau, ich bin...
Ja, stimmt, ich hab mal rüber meinen Talk gehalten. Guck mal, schon kann ich den auch verlinken, ja.
Ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin mehr im Frontend unterwegs. Ich kann aber auch Backend, würde ich sagen. Also ich habe auch im Java-Umfeld ein bisschen Erfahrung, ein paar Jahre gesammelt. Und durch Consulting auch noch Erfahrung gesammelt, ein bisschen als Product Owner und auch als agiler Coach. Das ist so der Fluch des Consultings, dass man da so alle Gebiete so ein bisschen mit abdecken kann oder auch nicht. Das ist, glaube ich, Ansichtssache. Aber mein Schwerpunkt, also ich entwickle am liebsten Frontends mit dieser schönen Programmiersprache, die sich da JavaScript nennt. Ich mag HTML, ich kann sogar CSS. Und ich würde sagen, im Podcast bin ich so ein bisschen für die technische Seite zuständig, dass unsere Webseite funktioniert.
Ja.
Und dass sie halbwegs aussieht. Genau, und ich schneide den Podcast und ich klicke am Ende auf Release. Das ist so meine Aufgabe.
Genau, Podcast. Und du bist für Titel zuständig.
Stimmt, das ist mein exklusives Recht. Also es gibt, genau. Manchmal werden mir versucht, Titel unterzujubeln, aber ich bin sehr immun gegen solche Arten von Bearbeit, genau. Manipulation, ja. Genau. Ja. Das, was soll man noch über mich sagen, Sandra? Vielleicht hätten wir uns gegenseitig vorstellen können, wäre viel spannender, glaube ich, gewesen. Ja.
Ja, verdammt, müssen wir nochmal zuspülen. Was kann man noch über den Daniel sagen? Du magst Comics.
Stimmt, ja, jetzt wo du sagst.
Ja, ja. Wir haben unterschiedlichen Filmgeschmack, was schon mal uns die Folgenlänge zerschossen hat.
Ja, also eine Person hat ein sehr dediziertes und sehr ausgewähltes Verständnis von Filmen und eine Person ist da nicht so.
Anyway. Ja. Und der Fun Fact ist, obwohl der Daniel der Frontend-Entwickler hier in diesem Podcast ist, wurde ich zum Frontend-Thema meinem Podcast eingeladen.
Das stimmt, ja. Danke, Christian. Genau.
Und ich finde das so witzig, dass ich das regelmäßig in deine unter die Nase reibe.
Genau, ich leide hier. Ja, also wenn ihr mal einen Podcast zu Java macht oder zu Kubernetes, ich bin
genau,
da.
Bitte
ich komme vorbei.
Genau. Bitte den Daniel einladen.
Ja.
Ja. Und die Begründung, beziehungsweise meine Vermutung, warum ich da eingeladen worden bin, weil meine Homepage für einen Backend-Entwickler richtig gut aussieht.
Ja, weil du ein fertiges. Ja, gut.
Ja, genau, deswegen. gewusst wie.
Was man auf jeden Fall noch wissen muss, ist bei dem Podcast, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber das passiert öfters. Wir haben Historie und wir bauen auf Historie auf. Also wir sind genau wie so eine schlechte Comic-Reihe, wo man eigentlich, also man kann mal ein Heft auslassen, das geht, aber wenn du mehrere Hefte auslässt, dann wird es ein bisschen verwirrend. Ja, aber man kommt da rein, würde ich sagen. Also
ja. Wir machen die Witze gerne öfters.
Genau, ja, weil wir keine anderen haben.
Genau.
Genau. Und wer bist du?
Ja, wer bin ich? Ich bin die Sandra. Ich mache was mit IT. Nenne mich selber Full-Stack-Backend-Entwickler. Also Frontend, also Daniel versucht mir regelmäßig Frontend beizubringen, aber ich glaube, das Frontend und ich, das wird es nicht mehr. Warum Full-Stack-Backend-Entwickler? Also einmal ist es ja ganz modern, sich Full-Stack-Entwickler zu nennen. Aber da haben wir beide ja unterschiedliche Meinungen. Also wir haben unterschiedliche Meinungen zu anderen Leuten, was wir unter Full-Stack verstehen. Und deswegen sagen wir, es gibt keinen Full-Stack-Entwickler. Aber da der Markt ja Fullstack-Entwickler braucht, sage ich immer, ich bin Fullstack-Backend-Entwickler. Ich habe eine Affinität bis zur Infrastruktur. Also ich habe keinen Schmerz, mit Operations zu sprechen. Und ja, und helfe dann die Teams halt, auch die ganzen Sachen halt wegzuautomatisieren, was halt alles langweilig ist. Ja, ich bin freiberuflich unterwegs. Deswegen erzähle ich schon mal gerne Nähkästchen aus den Projekten. Also ich auch Consulting, ja. Und ansonsten bin ich auf Konferenzen viel unterwegs, mache viel Java-Community-Arbeit. Das heißt, mein Ökosystem ist Java. Da muss ich mir immer ein paar Schelten von Daniel abholen. Aber so ist ja. Ja, ansonsten, was kann man noch zu mir sagen, Daniel?
Also ich würde dich auch als Software-Crafter bezeichnen. Ich weiß nicht, ob du ein Wissenschaftler bist, aber einen Clownhut hast du auf jeden Fall auf.
Ja.
Ja, wir haben beide, glaube ich,
Ja.
eine relativ hohe Qualitätsansprüche an das, was wir machen.
Deswegen werden wir auch in Projekten geschätzt und gleichzeitig auch sehr gehasst.
Das war jetzt der Plural des Majestatis, das rutscht der Sand dauernd
Wieso? Ich
raus.
habe dich auch mit
Ja,
eingeschlossen.
nein, ich weiß, also ich weiß, ja. Und ja, du lernst im Podcast kochen.
Ja,
Übrigens,
das
können wir
stimmt.
direkt sagen, der Sandra lernt kochen ist um 5 Jahre verlängert worden. Wir haben den ganz großen Vertrag hier unterschrieben. Also ich habe das beschlossen, weil Sandra und ich gerade noch mal ein paar Differenzen beim Kochen festgestellt haben. Und da, wir müssen an die Basics.
Ja.
Ja.
Genau. Was mich unterscheidet auch zu Daniel, ich habe einen Ehemann, den nenne ich auch hier beim Namen, das ist nämlich der Axel. Und warum tue ich das? Weil ich das mal total nervig finde, wenn Kollegen sagen, meine Ehefrau, dann denke ich mir, das ist ja, das ist eine Instanz, das hat ja doch einen Namen. Und deswegen, ich rede auch nicht gerne von meinem Ehemann, sondern ich gebe den halt einen Namen, weil er den Namen hat.
Bei mir ist der Unterschied, also ich stimme da nämlich voll und ganz zu, dass meine Frau das explizit nicht wünscht. Und für meine Tochter möchte ich das nicht entscheiden. Also ich möchte nicht, dass sie irgendwann in 10, 12 Jahren hier auf diesen Podcast stößt und denkt so, oh Gott, alles mit meinem Namen.
Genau. Was Axel zum Beispiel kategorisch ausgeschlossen hat, dass sie jemals hier Gast in diesem Podcast ist. Und ich glaube, Daniel, du arbeitest daran, dass es doch mal passiert, ne? Zumindest, wenn ich genügend gelben Karten
Genau,
gesammelt
Sandra
habe.
sammelt gelbe Karten. Eine hast du, glaube ich, gerade.
Ja.
Also.
Genau, warum die Sandra gelbe Karten? Weil Sandra ab und zu mal.
Es war ein fieses Podcast-Foul. Ich habe zwar vergessen, was es war, aber die gelbe Karte ist notiert. Und ihr wisst ja, im Fußball nach 5 gelben Karten gibt es eine Spielsperre. Und das Witzige ist, dass meine Frau gesagt hat, sie würde mit Axel aufnehmen. Ja, also von daher. Und ich glaube, wenn sie das ernst meint, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das könnte auch Axel überzeugen. Das wäre mein
Gut.
Versuch. Das könnte wirklich klappen, weil wir uns auch so privat ab und zu mal treffen und eigentlich, nicht
Genau.
eigentlich, sondern wir kommen ganz gut miteinander zurecht.
Genau. Uneigentlich kommen wir gut zusammen zurecht. Und unsere Ehepartner auch miteinander.
Genau. Die
Ja.
schütteln immer den Kopf über uns, aber das sind wir gewöhnt.
So, genau, vielleicht erzählen wir noch, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja, ich überlege gerade, welche Variante ich erzähle. Also ich erzähle mal die einfache Variante. Die einfache Variante ist, dass ich damals nur Herr Mieswitz Wissen aufgenommen habe. Ja, also das war ja mein vorheriger Name, jetzt ist Herr Zenzes Wissen. Und dass dann ein lieber Kollege, der Benjamin, also jetzt Ex-Kollege, aber damals Kollege, zu mir kam und meinte, boah, wir müssen eine Folge aufnehmen. Und ich kann die Sandra organisieren. Ich sage, Sandra, wer? Und er war total. Ja, also damals warst du ja noch nicht mal Java-Champion. Das haben wir ja erst durch den Podcast geschafft, dass da endlich mal was passiert ist. Und dann haben wir diese Folge. Also, ihr hattet auch damals zusammen einen Talk, nämlich zu Software Crafting, wie wir das schon gesagt haben. Und dann kamst du zu uns nach Solingen. Wir sind auch essen gegangen. Und lecker beim Italiener. Und
Ja, war lecker.
ja, perfekto. Und ja, dann haben wir die Folge zusammen aufgenommen und irgendwie hat das so gepasst und dann haben wir irgendwann nochmal eine zweite Folge aufgenommen und ich glaube
Kommst
auch
du eine
eine
dritte?
dritte. Drei, glaube ich, haben wir
Genau.
aufgenommen und dann habe ich irgendwann gedacht, ja ist gut, macht ja immer keinen Sinn mehr, das alleine zu machen. Und da wir immer so Kontakt hatten und ganz gut zurechtkamen, haben wir gesagt, ja komm, lass uns mal überlegen, ob wir zusammen einen Podcast machen. Und dann haben wir eine lange Liste von Titeln aufgeschrieben und irgendwie war Ready for Review der halbwegs gute.
Genau, halbwegs.
Ja, das Logo hat meine Frau damals gemacht.
Ja, und ist super, ist auch geblieben.
Genau. Und ja, seitdem, also damals haben wir angefangen mit monatlichen Folgen.
Genau.
Und jetzt sind wir so ungefähr zweiwöchentlich. Also die ganz treuen Hörer werden jetzt diese Woche schon meckern mit uns, weil wir jetzt ein bisschen spät dran sind. Was wiederum daran liegt, dass der Daniel nach der Konferenz den Termin geskippt hat und sind wir auf einmal in eine andere Woche reingehüpft.
Er braucht in der Pause mal einmal unterwegs und schon...
Ja, einmal und total fertig. Nee, das lag einfach daran, dass nach der Konferenz wir am nächsten Tag direkt zu meiner Family gefahren sind. Und da habe ich gedacht, oh Mann, ey, das halte ich nicht. Also, das ist echt, ne? 2 Stunden Autofahrt dann nochmal und Family ist ganz okay. Aber trotzdem ist das Ganze anstrengend und dann nochmal irgendwo 2, vielleicht auch 3 Stunden sitzen und Podcast aufnehmen. Wusste ich nicht, ob das so gut klappt. Und dann habe ich gedacht, bevor das irgendwie alles stressig ist, ja, skippen wir. Und daher ist es, also wie gesagt, normalerweise würde ich sagen, alle 2 Wochen kommt eine Folge. Aber wenn es mal alle 3 Wochen ist oder 4 Wochen, ist auch okay.
Ich sage mal, das ist ein Hobby, was wir hier machen. Und deswegen... es soll uns Spaß machen und deswegen machen wir das auch. Also, wir machen das hier zum Spaß.
Genau. Und der Podcast ist eigentlich mit dem festen Ziel geschaffen worden, dass das ein IT-Podcast ist. Und der ist so, hat sich entwickelt. Genau. Also, das sind Kategorien, die dazukommen oder auch mal verschwinden oder die auch nur pausiert werden, weil das irgendwie passt. Also, das ist Hobby für uns, wir probieren ein paar Sachen aus. Wir wollen natürlich, dass euch das gefällt und dass das auch... irgendwie interessant ist, aber uns muss es, also das Allerwichtigste, dass es uns gefällt, ja, also wir zwei müssen es anhören können und von daher, also ich glaube, Hausmitteilung hatten wir recht früh.
Ja, wir haben es aber nie richtig Hausmitteilung genannt, bis wir immer gesagt haben, wir müssen mal das mal auch Hausmitteilung nennen.
Genau, wir haben ein bisschen Struktur genau. Irgendwann mit Trello, das war ja, ja, das ist ja auch schon alleine wieder so eine kleine Epoche in Podcast-Folgen, bis wir unser richtiges Tool gefunden haben. Family IT Support ist auch was gewesen. Das ist, glaube ich, auch einer von den klassischen Kategorien. Ich glaube, die hatten
wir
schon.
Die war schon von Anfang an dabei, weil wir warum auch immer über unseren Family IT Support gesprochen haben.
Genau.
Wir haben auch einen Klassiker. Also meine Oma ist hier ja. Star dieser Kategorie.
Aber es ist in den letzten Wochen und Monaten ruhiger geworden, muss man auch sagen. Also es ist jetzt eher so nach dem großen ja. Klingeling und das Klingeling Teil 2 warten wir alle immer noch drauf.
Ja, aber es wurde irgendwie, nachdem gesagt worden ist, es könnte nämlich ein Teil dieses Podcasts werden, wurde dieses Thema zumindest mir gegenüber.
Genau, also Klingeling-Update ist es, dass auf einmal Sandras Oma eine von Amazon hier so eine
Ring-Klingel
hatte und
super nervig das Ding, aber
Aber das war natürlich im Family IT Support so ein Ding. Dann haben wir die Kategorie, meine Lieblingskategorie, Sandra lernt kochen, in die ich weiß gar nicht mehr, wann ich dich da wie reingequatscht habe, kann man garantiert irgendwo nachlesen oder hören.
Ich werde es verlinken.
Aber irgendwie habe ich dich da reingequatscht und dann hattest du irgendwann die Aufgabe, dass du jede Folge ein Gericht vorstellst und das...
Ja, ja. Und es funktioniert.
Ja.
Und Axel ist total glücklich.
Genau, also der schuldet mir sehr viel Geld. man muss natürlich sagen, wobei auch da ist Entwicklung drin, es ist etwas nudellastig bei Sandra.
Ja, wir arbeiten.
Wir arbeiten,
aber,
ja.
Aber ja, gut.
Genau.
Es kommt.
Ja.
Es wird.
Heute ist ja auch wieder quasi so ein bisschen nudelartig.
Das ist nicht nudelartig, es ist Nudel.
Okay. Ich wollte dir jetzt noch die Tür offen lassen, aber okay.
Nein, aber ich nenne es beim Namen, es ist so.
Dann haben wir eine Kategorie News aus des Monats oder der Woche des Tages. Die hatten wir auch relativ früh. Ich weiß nicht, ob wir sie von Anfang an hatten, aber ich glaube schon.
Ich glaube, die hatten wir relativ früh. Ich meine von Anfang an, ja.
Und irgendwann haben wir da Ramsch aus dem Modem abgeleitet, was nichts damit zu tun hat, dass ich shoppen gehe. Ja? Gar nichts.
Die KI hat gesagt, Daniel war im Internet einkaufen.
Genau. Die Sandra darf auch das gerne verlinken.
Genau. wir haben mal eine Shownotes nämlich von ChatGPT generieren lassen und das ist dabei rausgekommen.
Genau. Übrigens, was wir ganz vergessen haben, Sandra schreibt die Shownotes. Von daher habe ich gerade eine diabolische Freude daran, den Satz zu sagen, da steht in den Shownotes. Weil das sind diese Momente, dass irgendwann die Sandra diese Folge hört und jedes Mal dann denkt, ach nein. Aber die Sandra weiß
ja.
Ach,
ich bin da entspannt. Ich bin da sowas entspannt.
Ja, ich arbeite dran. Eine Kategorie, die gerade ein bisschen pausiert ist, aber die wiederkommen wird, sind die großen Klassiker. Da stellen wir Bücher vor, die wir kennen, die ein bisschen älter sind, von denen wir sagen, das sollte man gelesen haben oder auch nicht. Es gab auch ein paar, die wir nicht so gut fanden. Dann die Leseecke. Da kommt wahrscheinlich in der nächsten Folge geht es da weiter. Da haben wir eine, ich nenne es mal eine Kooperation mit dem D-Punkt Verlag.
Ja, komm.
Und die ist relativ neu, da haben wir bis jetzt erst ein Buch vorgestellt und im Endeffekt ist es so, wir stellen Bücher, die wir uns ausgesucht haben, vom D-Punkt Verlag vor und sagen euch, nicht uns, aber auch uns und auch euch quasi unsere Meinung dazu, wie wir diese Bücher finden. Ja.
Und man kann dann das Buch dann auch gewinnen bei uns.
Genau. Und zwar super kompliziert. Man muss ein Kontaktformular ausfüllen und eine E-Mail schreiben.
Genau.
Ja.
First come, first serve. Bisher.
Bisher. Mal schauen, ob sich das noch ändert. Also vielleicht.
Genau.
Dann kommt die Themenkategorie. In den Themen, da geht es dann meistens um IT-Themen. Ja, aber jetzt zum Beispiel, heute ist es auch die EnterJS, also eine Konferenz, auf der wir beide gewesen sind, über die wir dann so ein bisschen sprechen werden und die genauer vorstellen werden. Dann haben wir eine Terminekategorie. Wir haben eine Zeit lang so Hörertreffen gemacht, das haben wir aber jetzt echt einschlafen lassen.
Genau, Frage ist halt auch, können wir jetzt mal fragen, wollt ihr wieder einen Hörertreff haben? Meldet euch bei uns.
Genau, also Hörertreff war bis jetzt bei uns. Wir haben Discord. Der Discord ist auch auf der Webseite verlinkt, den findet ihr auch in den Shownotes. Da könnt ihr reinkommen, da könnt ihr Fragen stellen, da ist Kommunikation oder Feedback ist da möglich, da reagieren wir drauf. Und in dem Discord haben wir jetzt schon ein paar Mal so ein Hörertreffen gemacht, wo wir so über vergangene Folgen gequatscht haben. Ne, also ein ganz lustiger Austausch. War eigentlich immer ganz nett. Es war vielleicht nicht immer so ganz so toll besucht. Von daher ist es wie alles, wenn es irgendwann nicht mehr klappt, stellen wir es ein. Aber wenn ihr jetzt sagt, boah, sowas wäre cool, dann schreibt uns bei Mastodon oder per Kontaktformular oder E-Mail oder keine Ahnung was, dann würden wir das nochmal machen, glaube ich, ne?
Genau.
Gut, und dann haben wir die Spalte mit dem längsten Titel, der da ist. Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und das ist die erste Folge, wo ich das mehrfach sagen darf, nehme ich an.
Ja.
Und das ist so die Konsumspalte. Da sprechen wir über Konsum und da ist auch ein bisschen so ein ganz leichter Comic-Schwerpunkt reingekommen, weil ich mit Comics angefangen habe. Dann der Sandra mal so ein paar ausgeliehen habe. Also Batman geht da immer zum Beispiel. Und dann hat die Sandra irgendwann meinen Comic-Vorrat quasi bekommen, um ihn zu hüten und zu pflegen. Und das macht sie sehr gewissenhaft. Sie guckt ihn sich Seite für Seite an. Und dann, ja, liest die Comics auch und dann stellen wir die vor. Also inzwischen stellen wir Comics eigentlich immer erst vor, wenn du sie gelesen hast.
Ja, genau.
Also ganz selten, aber dass ich mich vordrängle.
Ja, aber ist auch in Ordnung. Ab und zu darfst du auch über Comics auch reden. Und das Fun Fact ist, ich habe gestern einen Comic bekommen, was der Daniel noch nicht kannte.
Der, ich kannte den. Also kann, ich habe ihn aber, ich war mir nicht sicher, ob ich ihn hatte.
Also, oder, Entschuldigung, okay. Dann habe ich das falsch formuliert. Den du noch nicht gelesen hast.
Weißt du, was mein größtes Problem ist? Dass ich überlege, ob ich den noch kaufen will. Weil ich glaube, die anderen Teile der Serie habe ich im Hardcover. Das wollte ich dich eh noch fragen. Dann würde ich ihn auch im Hardcover kaufen. Kaufe ich ihn dir entweder irgendwann ab oder kaufe ihn trotzdem.
Naja, eigentlich war mein Plan gewesen, dass ich ganz zufällig in deiner Kiste einfach verschwinden lasse.
Das ist auch okay.
Aber das Problem ist, ich habe das nicht bei der Versteigerung nicht beachtet. Es ist kein Hardcover.
Das andere sind Hardcover? Ich habe viele Hardcover, aber das sind auch...
Ja. Ich lege sie mal bei und dann gucke ich mal, was du damit machst.
Den kannst du mir, wenn wir das nächste Mal grillen, mitbringen, weil ich wirklich gespannt drauf bin, was passiert. Weil der fehlt mir noch. Das ist, glaube ich, der letzte Teil momentan von der Serie.
Ja, ich glaube, ja, genau. Deswegen war ich auch gespannt und habe ich gesehen, dass er bei eBay für kleines Geld gab. Und da habe ich dann nämlich zugeschnappt.
Ja. Aber ich habe ja auch hier noch, ich habe noch eine Kiste gefunden und ich habe noch ein paar neue gekauft.
Ja, so Axel freut sich.
Ja, also das ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, aber das ist dieses Hobby mit Comics. Ein anderes Hobby, was immer wieder vorkommt, sind mechanische Tastaturen. Ne? Also da will ich auch nochmal zum...
Aber das muss man sagen, dieses Hobby ist dank diesem Podcast entstanden.
Genau, wir haben es irgendwann thematisiert und dann haben wir uns so ein bisschen... Also das ist die klassische Ready-for-Review-Themen-Reihenfolge. Irgendjemand spricht was an, wir haben keine Ahnung. Dann sprechen wir drüber, haben immer noch keine Ahnung und dann laden wir mal jemanden ein, der Ahnung hat. Und das haben wir zum Beispiel gemacht. Dann haben wir nämlich vom Klick-Klack-Klack den lieben Philipp eingeladen. Und der bekommt die goldene Tastatur am Band, ja. Bitte nicht einfordern, ne? Diese Aussagen sind nicht rechtlich bindend. Disclaimer, ja. Aber der ist unser quasi Tastaturguru und hat der uns ganz viele Sachen erzählt. Da gibt es auch noch eine Herzenswissen-Folge für die Shownotes. Genau, da sind wir und darüber kommt dann auch das Thema auf einmal auf und auf einmal beschäftigen wir uns auch heute wieder mit Tastaturen. Genau.
Ja, ja und was auch noch Konsum auch vorkommt, ist öfters mal Brettspiele.
Ja.
Weil wir gerne Brettspiele spielen. Ja, und dann halt, was wir so halt an IT-Gimmicks kaufen, kommen manchmal auch vor.
Genau, sonst auch viele Filme, Serien, was wir so gucken.
Ja.
Manchmal auch spoilerfreie Reviews. Ja, die Sandra übt das noch mit Produkte vorstellen, ohne das mit dem Ende zu beginnen.
Naja, die Leute können es ja auch skippen. Wir haben, dafür
Ja,
haben wir ja Kapitelmarken.
das stimmt, das stimmt. Aber wir haben nicht im Konsum die einzelnen
Außerdem,
Sachen, ja.
genau, und außerdem ist es langweilig, über einen Film zu sprechen, ohne über den Inhalt zu sprechen.
Das stimmt.
Ich sag nur, das schwarze Schiff.
Ja, das Schlimme, das sind wir uns wenigstens einig gewesen, ne?
Genau, das war.
Und ja, und so entwickelt sich dieser Podcast so über die Zeit und ist eigentlich ganz angenehm und ganz lustig, wie gesagt, alle 2 Wochen.
Genau. So. Das
Wichtig,
wäre
ja.
mal. Ja, haben wir das was vergessen?
Nur so für, wenn jetzt wirklich das die erste Folge ist, die ihr gehört habt und ihr jetzt schon total verwirrt seid, wir haben auf unserer Internetseite ist alles gut verlinkt, kann man alle Folgen finden, man findet Infos zu uns, man findet auch Dinge, wie man uns unterstützen könnte, wenn man das denn wollte. Wir haben einen Discord, wie gesagt, den möchte ich echt dann extra mal hervorheben, weil wir da schon ab und zu reingucken. Es ist jetzt keine super aktive Discord-Community, darf es aber gerne werden, wenn ihr da anfangen wollt, aktiver zu sein. Wir wollten nur irgendwie so eine Möglichkeit schaffen, um einfach Feedback zu geben. Wir haben ein Kontaktformular, das wahrscheinlich gerade funktioniert. Und das, über das man uns auch erreichen kann und ansonsten diverse E-Mail-Adressen. Also ich glaube, es ist relativ einfach, uns zu erreichen. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback, jede Rückmeldung und natürlich besonders über Feedback in Form von Bewertungen auf diversen Podcast-Plattformen, wo ihr die maximale Anzahl Sterne, Herzchen oder keine Ahnung was anklicken könnt. Denn das bringt uns Reichweite und lässt die Ready-for-Review-Familie wachsen.
Wachsen, ja.
Ja.
Ja, gut. Da fangen wir mit dem Family IT Support an.
Und das Family IT Support ist eigentlich ein Hilferuf, ein anonymer, würde ich mal sagen. Also ich spreche jetzt mal für eine Person, die dann ein ganz größeres Problem hat. Ich
Ja,
weiß nicht, wie wir die Person nennen sollten. Ich sage mal, wir nennen die
ich
mal
auch nicht.
S.Pasek, okay, um es
Genau,
anonym zu halten, aber wir haben einen
ja,
Namen, über
S-Punkt.
den wir sprechen können.
Genau.
Und diese Person, die hat eigentlich schon ein sehr hartes Leben, denn die arbeitet nur mit Linux. Aber das ist okay, das hat sie sich so ausgewählt. Das ist, für mich ist das so wie Mönche, ne, die so ein Kloster gehen und sich da so auf ein strengeres Leben einlassen. Aber die ist da glücklich und das ist auch gut so. Und diese arme Wesen, das muss jetzt im Projekt mit Windows arbeiten. Und sie kam weinend zu mir und gesagt, Daniel, du hast die Reichweite, bitte helf mir. Bitte sag mir, wie man das machen kann. Und deshalb haben wir uns eben im Podcast gedacht, wir müssen hier mal thematisieren, dass es ja Entwickler gibt, die mit Windows arbeiten wollen oder müssen. Und wir haben uns gefragt, wie ist der richtige Weg, das zu machen? Und zwar, ich spreche jetzt mal so vor allem vom Setup, weil die Sandra ist eher aus dem Linux-Ecke, witzig, wie diese S.Pasek, ja. Und ich bin eher aus der Mac-Ecke. Und da kennen wir uns auf, da wissen wir, wie man einen Rechner aufsetzen kann, damit man damit produktiv arbeiten kann. Und wir wüssten gerne von denen, die hier vielleicht zuhören und Windows hören und die jetzt nicht gerade beschlossen, diesen Podcast abzubestellen, weil sie gesagt haben, jetzt reicht mir dieses Windows-Gebäsche, ja, vom Zensus. Wie macht man das eigentlich? Also ich weiß, es gibt das Windows-Subsystem für Linux, ja, das man da irgendwie installiert. Aber ich würde mich fragen, welches Terminal installiert man da? Wie installiert man da Sachen? Wie arbeite ich da vernünftig unter? Zum Beispiel Java oder wenn ich andere Programmiersprachen verwenden möchte. Was ist so der richtige, saubere Weg, das zu machen? So wie es das ja am Mac oder auch unter Linux gibt. Oder Sandra?
Ja. Und wir sind über jeden Tipp dankbar. Wir würden diese Tipps auch weiterleiten und auch das Feedback einsammeln, wie dieser Tipp angekommen ist und das halt wieder thematisieren.
Genau, also das ist mal so der Aufruf an euch, wenn ihr damit arbeitet oder da gute Quellen habt, wir würden das gerne mal zusammentragen. Und auch, ich meine mal, also ich meine es wirklich total ernst, es würde mich wirklich interessieren, wie man da gut arbeiten kann. Und vielleicht können wir damit ja einigen helfen, weil ich glaube, also ich merke ja auch im Mac-Ökosystem oder auch im Linux-Ökosystem, dass manche Entwicklerinnen und Entwickler da vielleicht mit Setups unterwegs sind, was wir nicht empfehlen würden. Na? Größter Fehler ist meistens, Software so zu installieren, wie es auf der Projektseite steht. Das ist so meine Regel, ne? Und genau, wenn ihr da gute Tipps für uns habt oder coole Einblicke oder Bücher oder Blogs oder so empfehlen könnt, es gibt bestimmt irgendwas. Helft uns, S.Pasek zu helfen. Helft uns helfen. Die Ready for Review Stiftung. Gibt es bestimmt schon. Wahrscheinlich werde ich gleich verklagt, ja.
Ja. Also eine Stiftung zu gründen ist eigentlich ganz einfach. Sollten wir mal überlegen.
Die Ready for Review Stiftung, gemeinnützig. Gemeinnützig. Ein Herz für Entwicklerinnen.
Ach ja. Oder für ITler allgemein.
Ein Herz für ITler, ja.
Ja. Weil ITler doch echt leiden in dieser Welt, ne?
Also die leiden, manchmal haben sie es auch zu gut und manchmal lassen sie auch andere leiden. Ja. Ne? Ich meine euch, liebe MS-Teams-Entwickler.
Genau, fühlt euch angesprochen. Genau, fühlt euch angesprochen,
ja. Wir haben euch im Auge. Genau, aber ich finde es wirklich mal interessant. Also vielleicht kann man das auch sogar erweitern, dass wir dann nochmal über Mac und Linux ein bisschen sprechen, was man da so beachten kann.
Können wir gerne tun.
Genau, aber dafür brauchen jetzt, wir erst eure Hilfe.
Genau. Und Linux wird auf jeden Fall nochmal ein Thema, denn da habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Da wird mein Hauptrechner nochmal umgeändert. Und dann ist mein Testlaptop frei für NixOS.
Es passiert, das große NixOS. Ja. Also ich höre bei manchen Hörern gerade die Säcke knallen.
Oh ja, ja, ja. Ja, mein Gott, man muss ja für fast alles offen sein.
Ja, der Druck war zu groß am Ende.
Nee, also Fun Fact ist, ich hatte am Dienstag einen Vortrag bei einer Firma gehalten und der Moderator, der mich angekündigt hat, hatte ich so mit dem gequatscht und da stellt sich heraus, er ist NixOS-Contributor.
Ach, cool.
Also, ja, fand ich mega. Und ja, da hat er mir sofort gesagt, also Sandra, wenn du das mal ausprobieren möchtest, kannst du mich ruhig anschreiben, wenn du Probleme hast. Also wenn das jetzt kein Grund ist.
Da glaube ich aber auch in unserer Hörerschaft oder im erweiterten Kreis gäbe es auch ein paar.
Weiß ich, natürlich, natürlich. Aber ich fand das trotzdem cool, ja, dass er mir sofort
seine Hilfe hat. Unter Contributor fängt dieser Mal gar nicht an.
Na, Quatsch. Nein, ich wollte jetzt den Philipp da jetzt nicht kleiner machen, als er ist. Natürlich würde ich auch den Philipp fragen. Sonst
nicht. Und Chris hat das auch, glaube ich, schon gemacht, ja.
Aber ich glaube, der ist er nicht im nächsten Experimentiermodus?
Weiß ich nicht.
Ja, Christian, schreib mal bitte auf Mastodon, wie dein NixOS-Status ist.
Genau, wie ist dein NixOS-Status? Kannst du meinen Rechner einrichten? Ja, nein, vielleicht. Ja, sehr schön.
Oh Mann, ey, Fettnäpfchen.
Ach, ja, du meinst, da muss ich jetzt reinhüpfen, das war jetzt so.
Ja, ja. Alles gut, alles gut. Ja, ich bin dafür bekannt, dass ich ja kein Fettnäpfchen auslasse. Ja, also.
Ja.
Zurück auf die Tour, auf den Hauptweg. Also, Windows wird jetzt hier öfters Thema und wir brauchen eure Mithilfe.
Genau, aber wir sind da positiv. Also diese S.Parsec, die klingt ein bisschen negativ, aber ich glaube, wir beide, wir schaffen es da sehr positiv drüber zu reden. Wir müssen, also ich kenne Entwickler, ich kann den auch einmal, oder ich kenne wirklich einen Entwickler. Zwei kenne ich, die mit Windows arbeiten. Der Kevin arbeitet doch auch mit Windows, oder?
Aber ich, ist er mittlerweile auf Mac umgestiegen.
Aber vielleicht ändert er sich noch an was.
Ja, aber da hat er auch nur auf Windows umgestiegen, weil sie jemanden brauchten in den Testcontainers-Entwicklern, die das mal ganz normal unter Windows abtesten und hat er sich dann bereitschreiben lassen, das zu machen. Aber wir könnten ihn fragen, ja.
Ja. Also das ist so.
Er kennt zumindest alle drei Welten.
Ja, und ich finde ja auch eigentlich positiv, aber dich dafür jetzt einen Windows-Rechner zu kaufen, ne, das ist.
Naja, der hat ja einen Linux-Rechner gehabt, da musst du nur Windows draufpacken.
Ja, genau. Da ist das noch einfach. Ich bin ja in dem goldenen Käfig, den ich mich selber eingesperrt habe und den ich von innen verstärke. Genau. Sehr schön, sehr schön. Also, Windows incoming, die nächsten 50 Folgen machen wir aus Sandra nicht nur einen Profikoch, sondern auch einen Windows-Entwickler. Und mir fallen ganz neue Challenges ein, aber dazu später in anderen Folgen mehr. Ja, denn, wir haben schon angekündigt, das Tastatur-Game geht weiter, denn du hast dich da mit dem Thema Gaming-Tastaturen beschäftigt.
Genau. Also, ich hatte eine Anfrage gehabt, Kumpel von mir brauchte eine neue Tastatur. Es sollte eine Gaming-Tastatur sein. Und ich habe gesagt, du brauchst unbedingt eine mechanische Tastatur. Und da dachte ich so, was kann da so schwierig sein? Und bis er mir gesagt hat, ja, ich will aber so eine Gaming-Tastatur mit extra Tasten fürs Gaming und extra beleuchtete Tasten fürs Gaming. Und ja, und dann habe ich mal geguckt. Ich habe auch die Community gefragt. kamen echt coole Sachen dabei raus. Ich habe neue Tastaturen kennengelernt. Es gibt wohl Tastaturen, wo du den Druckpunkt programmieren kannst und genau einstellen kannst, wie die Reaktion sein soll. Soll das 9 Plus Ultra, aber die hatte keine Gaming-Tasten gehabt, darum war sie raus. Und es gab kein ISO-DE. Und in diesem Game ist wohl Logitech ganz gut drin. Ich finde die Tastaturen schweineteuer. Aber nur, weil sie ein bisschen blinky-blinky machen. Okay, meine macht auch blinky-blinky, aber die war da nicht so teuer. Und weil sie halt nochmal 5 Makro-Tasten hat, die man halt frei programmieren kann. Und da fand ich sehr erstaunlich, wie was sie da für Preise abverlangen. Idee kam, nochmal ein Makro-Pad daneben zu legen, aber das kam bei meinem Kumpel da nicht so gut an. Da meinte ich so, ja, das ist viel zu programmieren, das muss einfach nur funktionieren. Und was ich interessant fand bei diesen Gaming-Tastaturen, es gibt auch Gaming-Tastaturen, wo du so einen LCD-Bildschirm hast, wo du dann auch Sachen halt frei programmieren kannst. Ja. Auf jeden Fall, was ist jetzt geworden? Für 130 Euro haben wir eine Logitech geholt. Das war Preis-Leistungs-Verhältnis war am besten. Eine Logitech G910 Orion Spectrum. Die hatte flache Tastaturen, die auch nicht so laut sind. Das war nämlich auch ein Kriterium. Es gibt auch für über 200, 300 auf Logitech auch mechanische Tastaturen, die aber ein bisschen zu laut sind. Und ja, und Kumpel ist zufrieden. Und ich kann sagen, den nächsten habe ich an die mechanische Tastatur gebracht.
Ja. Also was mein Highlight noch ist, ist, bin ich über den Philipp drauf gestoßen, dass es inzwischen sogar Keycaps gibt, wo Displays drin sind.
Nein.
Doch. Und zwar ist das, ich glaube, Folge 69 vom Klick-Klack-Hack. Ich schaue jetzt direkt nach, bevor ich hier Unsinn sage und alle gleich sich da... ich bin mir aber ziemlich... Ja, ist die aktuelle Folge, oder?
Und das ist die Nummer?
69. Ich schaue jetzt nochmal. Ich glaube, es ist die 69.
Das heißt, man könnte sich damit auch ein Makropad zusammenbauen und dann ein Stream Deck in Eigenbau machen.
Das, also dafür bin ich nicht tief genug drin. Ich gucke jetzt auch mal gerade. Genau, aber der Thomas, das war nämlich der Thomas, genau. TH Poll at Mastodon Social. Und der hat das Poly Keyboard. Also Poly KYBD. Und das geht genau in diese Richtung, ja.
Weil das wäre dann noch mal ein Projekt, ein Stream Deck selber zu bauen.
Ja.
Was ist Stream Deck? Das ist unter den Streamern, also ich nehme was, programmier mal das Makropad, mehr ist das ja nicht,
oder? Genau, ja.
Ja. Und da kannst du halt bestimmte Aktionen hinterlegen. Und der ist halt ganz berühmt geworden, weil du auch dann kleine LCDs in den Tasten hast, wo du halt die selber programmieren kannst, was sie da anzeigen soll.
Also ich finde es auch noch interessant, wenn du Tastaturen hast, die sehr wenige Tasten haben, dann klappt das ja immer über so Layer. Das heißt, du hast eine Taste, mit der du in ein anderes Layer gehen kannst.
Ja.
Und da stelle ich mir super cool vor, wenn du dann immer direkt siehst, was jetzt für ein Zeichen gerade auf deiner Tastatur ist und auf welcher Taste.
Okay, das ist auch interessant, ja.
Aber ja, also wie gesagt, das gibt's auch. Ich hoffe, ich habe es alles richtig wiedergegeben. Ansonsten mal beim Klick-Klack-Hack reinschauen oder reinhören. Da wird das
ansonsten korrigiere ich das in den Shownotes.
Ja, aber es müsste die 69 sein. Sehr schön. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Sandra lernt kochen. Mindestens bis 2028.
Ah,
ja, ist 5 Jahre verlängert. Da ist keine Ausstiegsklausel.
Meinst du, so viele Rezepte gibt es?
Ja, natürlich. Also ich find wirklich sehr häufig nochmal neue Rezepte. Da kann man schon einiges machen.
Na gut.
Warum übrigens 5 Jahre Verlängerung? Ich habe heute erzählt, kommt vielleicht in den Konsum. Wir haben uns einen Dörrautomaten gekauft, weil ich ausprobieren möchte, selber mir Gewürze zu machen. Also ich will so Paprika, Knoblauch und sowas trocknen und dann zum Gewürzen verarbeiten. Und da war irgendjemand im Podcast der Meinung, dass das ja zu viel Aufwand wäre. Und dann habe ich gesagt, uiuiui, das Mindset, da ist die Sandra noch so weit weg von dem, was möglich ist. Ja, wir brauchen noch mal wenigstens 5 Jahre Verlängerung. Dankt mir später.
Ja, also dieses Dürrgerät, das ist doch wieder ein Einkauf für den Keller.
Vielleicht, oder? Vielleicht.
Den benutzt du dreimal und dann landet er so im Keller.
War auch nicht so teuer. War jetzt ich kann es sagen, nee, weil ich sag mal nicht die meiste. Es war in einem Supermarkt hier, in einem Discounter im Angebot. Da macht man nicht so viel falsch.
Ja, so fängt das an.
Ah, vielleicht das ist auch nur, die Leidenschaft.
Also, das ist Ramsch. Das ist ein.
Ja, wenn wir es nicht oft einsetzen. Ne? Wie oft muss ich denn einsetzen, damit das okay ist? Damit das hier die offizielle Sandra-Entschuldigung gibt? Wie oft?
Also mindestens einmal die Woche.
Einmal die Woche?
Ja.
Aber was ist, wenn ich jetzt sowas habe wie so einkochen oder einmachen, dass man das so einmal im Jahr die ganze Zeit benutzt und dann wieder für 3 Monate nicht? Weil ich meine, ich kann ja nicht jede Woche neues Gewürz machen. Also, wie viel soll ich davon essen?
Okay, ich lasse mich verhandeln zu durchschnittlich einmal die Woche.
Durchschnittlich einmal, also 50 Mal muss das Ding laufen. Okay, es ist Ramsch. Das hat sogar mehrere Ebenen. Also ich überlege gerade. Aber wenn du alles abnimmst, was ich mache, dann überlege ich mir das, ob ich das mal 50 Wochen mache und dann immer mit so einem Beutel Paprikapulver zu dir vorbeikomme. Sei vorsichtig, was du sagst.
Naja, wenn das nicht nur Paprika ist oder noch was anderes, dann können wir darüber reden.
Das, was da ist, wird getrocknet, klein gemacht, Gewürze.
Sandra hat gesagt,
genau.
50 Mal pro Jahr
genau.
muss das in Einsatz sein. Nee, ohne Scheiß, aber das ist bei uns, wenn neue Küchengeräte angeschafft wird, das ist eine harte Diskussion bei uns hier zu Hause.
Ich finde es aber okay, weil das ist was, das kann auch im Keller mal landen zwischenzeitlich. Ich finde wichtig, ob es immer wieder hochgeholt wird. Weil du hast ja gewisse Sachen, die müssen nicht in der Küche stehen, weil du nicht alles andauernd brauchst. Keine Ahnung, Schnellkochtopf. Also wir kochen jetzt nicht jeden Tag mit dem Schnellkochtopf. Den kann man auch im Keller lagern.
Ja, aber bei uns, wir haben auch einen Schnellkochtopf, weil das war so ein typisches Weihnachtsgeschenk. Sandra braucht einen Schnellkochtopf und der war insgesamt seit diesen 10 Jahren, wo er bei uns ist, 3-mal im Einsatz. Und bei uns ist es halt so, wenn die Sachen nicht griffbereit sind in der Küche, werden die Dinger auch nicht benutzt.
Ja, aber ich meine, wir haben zum Beispiel auch einen Fleischwolf, den wir aber auch ab und zu verwenden. Zum Beispiel Weihnachten zum Plätzchen machen.
Den haben wir auch, aber wir haben keinen Fleischwolf, sondern wir haben einen Fleischwolf-Aufsatz für die Küchenmaschine.
Ach so, ja. Bei uns ist das ein schönes, schweres, gusseisernes Ding.
Ja, und das ist für mich in Ordnung. Das ist dann. Aber die Küchenmaschine bei uns steht auf der Arbeitsfläche, damit sie auch benutzt wird.
Ja, genau. Küchenmaschine würde ich auch sagen.
Die Küchenmaschine wird bei uns gut benutzt.
Ja, da müssten wir echt mal überlegen. Also ich bin gerade echt überlegen, wie man diese Kategorie richtig bestimmt, denn, keine Ahnung, ich habe ja auch eine Pfannkuchenpfanne. Ich esse aber nicht 50 Mal im Jahr Pfannkuchen.
Das ist für mich Ramsch, weil Pfannkuchen kannst du auch in eine normale Pfanne machen.
Das geht aber in der Pfanne super gut. Da kannst du auch Crepe drin machen. Ich mache immer Pfannkuchen, aber du kannst auch Crepe machen.
Also wir haben jetzt eine Pfanne, wo du auch wunderbar Crepes machen kannst, weil der Boden schön flach ist.
5 Jahre ist genau das Richtige. Da müssen wir echt noch ein bisschen arbeiten. Ja? Wenn der Schnellkochtopf immer auf dem Herd steht, dann haben wir es geschafft. Dann endet
so,
die Kategorie.
Weißt du, welchen Ramsch ich für die Küche das letzte Mal gekauft habe?
Reiskocher.
Nein, der wird bei uns ja benutzt.
Wie oft denn? 50 Mal im Jahr?
Ja.
Wirklich? Jede Woche gibt es Reis bei euch?
Ja.
Okay.
Also nicht jede Woche, aber durchschnittlich.
Ah.
Jede Woche.
Also fast Ramsch.
Nein, wieso?
Okay,
ja. Ey, das ist die gleiche Kategorie, also. Wenn dann mit gleichen Waffen, Daniel. So läuft das hier nicht.
Ja.
Ja. Also, aber nee. Weil, weißt du, wo ich Ramsch gekauft habe? Die Tarteform, das ist Ramsch. Die habe ich gekauft nach diesem Podcast-Folgeaufnahme. Meinst du, ich habe das nochmal benutzt? Nein.
Ja, das habe ich auch ehrlicherweise nicht verstanden, dass du die gekauft hast. Aber okay. Ja.
Ja, das ist also.
Ja.
Aber gut, ich habe jetzt nur für 5 Euro für diesen Ramsch ausgegeben, deswegen.
Ja.
Aber sonst haben wir wenig Ramsch. Weil ich da sehr akribisch drauf aufpasse.
Ja, mal schauen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal auf die Ergebnisse gespannt. Mal schauen, wie oft wir das verwenden.
Genau. Ich frage dich nochmal in 50 Wochen.
In 50 Wochen. Da hast du das verwendet. Dann reiche ich dir einfach so getrocknetes Obst.
Oh, das ist so lecker.
Siehst du? Deshalb braucht man Dörrautomaten.
Das kann ich aber auch fertig kaufen.
Natürlich, aber kann man auch selber machen.
Genau.
Ja, natürlich.
Ja, kann man.
Ja, wir müssen noch ein bisschen so viel arbeiten, Sandra. Das ist. Wir müssen mal Sandra verlernt Koch im Bootcamp hier starten. Ja.
Wir können auch so eine Workshop-Reihe machen.
Die Workshop-Reihe. Die wir in IT-Firmen verkaufen.
Genau.
Ja.
Anyway, wir wollen dir, aber ich wollte heute ein Rezept vorstellen.
Ach ja, das machen wir heute ja auch.
Oh Mann, ey. Gut, also. Zur Jubiläumsfolge habe ich mir da gedacht, ich bringe was Besonderes mit, nämlich ein Nudelgericht. Und zwar etwas Traditionelles, nämlich Pierogi. Wir Deutsche würden das so Maultaschen sagen, sind es aber nicht. Das ist nämlich Pierogi. Aber ist halt eine, sehen aus wie Maultaschen, sind es aber nicht. Und also das sind halt gefüllte. Wie würde man so ein Teigtaschen, ja, gefüllte Teigtaschen. Und das machen wir gerne halt in meiner Familie gerne in den Wintermonaten. Das heißt, wir produzieren einfach mal, also ich treffe mich mit meiner Oma an einem Samstag, da wird halt produziert, eingefroren und da hat man ein leckeres, schnelles Essen dabei. Zu, als Basis braucht ihr einen Nudelteig und dazu, um Nudelteig zu machen, braucht ihr 350 Gramm Mehl, ein Ei, 125 Milliliter heißes Wasser und ein Esslöffel Öl dazu, also dann halt rühren, kneten und dann ausrollen und am besten mit, wir nehmen mal so ein Glas dann als Ausstecher, um dann die, die Platten, also die Nudelteigplatten halt dann auszustechen. Wir haben mehrere Füllungen. Wir haben einmal eine Pilzfüllung, eine Sauerkrautfüllung, eine Fleischfüllung und eine Ruski-Füllung. Ruski, das ist so eine Art russische Füllung. Und möchtest du alle vier hören?
Ja, oder? Also ich weiß nicht, wie lang das ist, wenn wir 2 Stunden jetzt gleich hier Füllungen besprechen.
Ja, voll. Ja, wird so gemacht. Und zwar, fangen wir doch mal mit der Ruski-Füllung an. Dazu braucht man halt 800 Gramm Kartoffeln mit Schale, 50 Gramm kleine Zwiebeln, 200 Gramm körnigen Frischkäse, den kriegt ihr eigentlich beim Schlesier oder im polnischen Supermarkt. Das mich, nennt sich Twarog. Dann 30 Gramm Fett, Salz, Pfeffer und das wird zubereitet mit, dass die Kartoffeln werden mit Schale gekocht, dann gepellt und durch den Fleischwurf gelassen. Dann muss man den Quark durch den Fleischwurf lassen. Und dann wird die Mischung, also die Kartoffel- und die Quarkmischung mit Salz, Pfeffergewürz und gut durchgemischt. Dann werden die Zwiebeln in der Pfanne angebraten, dafür das Fett. Und auch noch dazugegeben und auch mal gut durchgemischt. Und dann portioniert man, also das heißt, man nimmt so eine Teigplatte, ausgestochene, tut die Füllung rein, klappt sie zu und das darf man dann halt produzieren. Und dann wird das halt dann, und das kann man also auf einem Belag, wo ein bisschen Mehl drauf ist, kann man das dann gut lagern und dann entsprechend halt einfrieren. Bei der Einfrieren machen wir das halt so, dass wir das anfrieren, dass es nicht mehr so pappt. Und dann, wenn sie angefroren sind, dann halt einen Beutel, dann pappen sie nicht aufeinander und kann man das halt über mehrere Monate dann halt lagern. Für die Pilzfüllung brauchen wir 500 Gramm Champignons, 50 Gramm Zwiebeln, 1 Teelöffel Paniermehl und Salz, Pfeffer. Auch hier die Pilze halbieren und die Zwiebeln eine Größe der Pilze schneiden, dann die Pilze und Zwiebeln in der Pfanne schmoren und dann durch den Wolf lassen. 1 Teelöffel Paniermehl hinzugeben und gut durchmischen und das dann mit Salz und Pfeffer durchwürzen. Und auch hier wieder dann positionieren und dann halt die Füllung machen. Dann für die Sauerkrautfüllung brauchen wir 500 Gramm Sauerkraut und 20 bis 30 Gramm Steinpilze getrocknet. Und ein bisschen Pfeffer. Und auch hier wieder Sauerkraut in Wasser kochen, abgießen und ganz fein schneiden. Dann die Pilze kochen, in Wasser kochen und abgießen und fein schneiden. Und dann Sauerkraut mit den Pilzen mischen und mit bisschen mit Pfeffer abschmecken. Und dann auch als Füllung in die Taschen packen. Und zum Schluss die Fleischfüllung. Dafür braucht man 400 Gramm gekochtes Fleisch. Wir benutzen dafür meistens Rindersuppenfleisch. Eigentlich ist das der Trick dabei ist eigentlich daraus eine Brühe, Rinderbrühe zu kochen und dann das Fleisch dazu zu benutzen. Dann kleine Zwiebel, 50 Gramm. Hier auch wieder 400 bis 500 Gramm Champignons und Salz, Pfeffer zum Abschmecken. Das heißt hier die Zwiebel fein schneiden, eine Pfanne anbraten, dann die angebratenen Zwiebelfleisch und den Champignons durch den Wolf lassen und dann wieder mit Salz und Pfeffer gut durchmischen und abschmecken. Und auch das wieder als Füllung und dann ab in den Gefrierfach. So, für unsere Checkliste Sonderland Kochen Kategorie. In der Mittagspause koch- und essbar? Definitiv nein. Aber man kann das gut vorbereiten. Und dann ist das ein schnelles Mittagessen. Was machen wir dann? Die eingefrorenen Sachen in einen heißen Kochtopf einfach dann so köcheln lassen, bis sie durch sind. Und dann dazu, was ich gerne mache, ist dann Butter mit Zwiebeln als Soße drüber. Angebratene Zwiebeln in Butter. Und das ist super ein schnelles Mittagessen. Aber man muss halt vorbereiten. Ist es im Büro essbar? Definitiv. Und skalierbar zwischen nur ich und ganzes Team? Naja, weil wenn man alles vorbereitet hat, ist es gut skalierbar, aber ansonsten siehe Bewertung Nummer 1.
Frierst du die immer an oder nur, wenn du sie doch aufbewahrst?
Ich friere sie nur ein, wenn ich sie aufbewahre.
Okay, also sonst
Aber wir
würdest du die
machen,
frisch
weil,
direkt ins Wasser.
genau, aber das Problem ist, das ist so viel Arbeit, dass du so viel produzierst, dass du was zum Einfrieren hast.
Ja, okay. Und was machst du dann immer nur eine Sorte oder machst du dann gleich alle vier Sorten oder wie ist
Wir
das?
machen alle vier. Also sagen wir jetzt, also das ist so ein Samstag-Event mit meiner Oma.
Dann komme ich sonntags mal zum Essen.
Oder Samstagabend.
Genau. Frag ich auch noch.
Ja.
Ist wirklich fertig? Ja, okay, dann.
Nee, genau. Nee, aber das ist super lecker und deswegen machen wir uns gerne die Arbeit.
Ja, und ich meine, das ist ja auch cool, wenn du das gut portionierst, dann hast du echt eine Weile davon was. Also klingt eigentlich ganz gut.
Genau.
Ich habe die einmal
So.
probiert, da sind sie aber der Person, die sie gemacht hat, misslungen. Also ich habe noch nie gute gegessen, kann ich sagen. Ich hoffe, die hört nicht zu,
Also,
aber
wenn ihr ein polnisches Restaurant, ein schlesisches Restaurant bei euch in der Nähe habt, die haben meistens auch Pierogi.
wir haben einen Supermarkt. Da gibt es bestimmt so.
Ja, also mit dieser Fertigware bin ich so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen picky, weil ich das halt von meiner Oma halt
Ich
kenne
esse das nur
und.
bei dir, Sandra, ja? Also ich rufe dann kurz vorher an, Tisch für zwei oder drei und dann.
Du weißt schon, dass ich kein Restaurant habe, ne?
Ja, aber wenn ich vorbeikomme, dann ist das ein bisschen Aufwand.
Das bisschen nur für dich, ja.
Ja.
Oder für euch,
Ja,
ja.
eben, ja. Wenn nicht für
Ja.
mich, dann für die anderen.
Genau.
Sehr schön, sehr
Nee, aber
schön,
es
ja.
ist, also bei den polnischen Restaurants, die können das auch ganz gut. Also. Also, wenn du das mal brauchst und ich da keine Lust habe, selber zu machen, dann gehen wir ins polnische Restaurant essen.
Dann bin ich ja mal gespannt. Sehr schön. Kommen wir zu Ramsch aus dem Modem. Da bist du heute primär unterwegs, denn du
Ja.
hast dir, na, wie heißt es, Gameboy Studio oder GB Studio?
Gestern Gameboy Studio, ja.
Ja.
Ja, das ist mir über Mastodon vorbeigehört. Es gibt wohl ein Projekt oder ein Programm, wo du dir per Drag and Drop dir ein Gameboy-Spiel zusammenbauen kannst und dann den Gameboy-Emulator laufen lassen kannst. Nennt sich Gameboy Studio.
Ja, cool. Was,
Also.
ja.
Nicht, dass ich das ausprobiert habe, aber ich fand die Idee jetzt cool und das, was ich da an Bildern gesehen habe und Videos, fand ich mega.
Und das Geilste daran finde ich, ist, es ist in JavaScript anscheinend geschrieben. Ja.
Ja. Naja, die Sprache kann ja nichts dafür, wenn man gute Produkte baut.
Ja, und also da ist auf jeden Fall auch C mit drin, logischerweise. Ich weiß jetzt nicht, ob, also wahrscheinlich ist C auf jeden Fall und C++ sogar auch ein bisschen drin, aber der ist schon. Ja, sogar Assembly ist da mit drin.
Ja, siehst du,
Spannend.
guck mal. Guck mal.
Spannend, was es so alles gibt. Aber ja, cool, dass sie es gebaut
Ja.
haben. Definitiv mal einen Blick wert, wenn man den Gameboy noch mit neuen Spielen bestücken möchte.
Ja.
Und wir müssen alle Rezepte anpassen, denn das bestimmt eines der wichtigsten Rezepte der Welt, würde ich sogar sagen, wurde angepasst.
Ja, und ich fand's mega, dass dafür sogar ein offizielles sogar bei Patentamt vorliegendes Rezept dafür gab.
Nächster
Wir
Spoiler für das
reden.
Thema, bevor wir dafür sagen, was ist. Ich habe gestern, bin ich durch Meistertask durchgegangen, was denn so die Themen sind, damit ich mich mal versehentlich ein bisschen vorbereiten kann. Habe diese News gesehen oder diesen Ramsch aus dem Modem und habe es meiner Frau gegeben, die ihr Buch hingelegt hat und angefangen hat zu lesen, weil es so spannend war.
Sehr geil. reden wir denn? Wir reden über das Spaghetti Bolognese Rezept. Und es gibt seit 1982 ein notarbegläubigtes Rezept. Und das wurde jetzt angepasst von der Akademie der Kochkunst. Und zwar, es war immer verpönt, Gemüsebrühe zu benutzen. Und das ist seit neuestem erlaubt. Und es ist sogar erlaubt, Ketchup zu benutzen.
Nee, Ketchup war, glaube ich, nicht drin. Das erwähnen die als Beispiel, aber ich glaube, bei Brühe war auch mit Brühe aus Brühwürfeln ist erlaubt.
Nee, hier steht eine gute Nachricht für alle Fans. Ketchup wird auf der schwarzen Zutatenliste nicht erwähnt.
Achso, du darfst es reintun, aber es ist jetzt genau. Nicht, dass es zum offiziellen Rezept gehört. Ja.
Ja.
Und ich glaube, bei den Brühwürfeln war Brühwürfel, die du verwenden durftest. Du musstest keine Gemüse- oder Fleischbrühe extra ansetzen.
Brühwürfel, genau. Ja. Anstelle von selbsthergestellten. Aber was ich interessant fand, normalerweise war das Original immer mit Kronfleisch vom Rind. Und jetzt darf man auch gemischtes Hackfleisch benutzen. In einem Verhältnis von 60% Rind und 40% Schwein.
Ja, das heißt aber auch, dass fast jedes Bolognese-Rezept, was ich bis dato gemacht habe, nicht korrekt war. Und ich glaube auch, dass das Standard-Supermarkt gemischter Hack 50-50 ist. Also ich glaube nicht, dass das 60-40 ist. Ja.
Ja. Was ich aber sehr interessant fand, war, weil ich es auch immer falsch gemacht habe, Rosmarin, Petersilie und weitere Kräuter suchen man in Bolognese vergeblich. Und auch geräucherten Speck gehört da nicht rein.
Ja.
Branntwein oder richtiger Wein darfst du dafür auch nicht verwenden. Aber ich fand das, also diese Nachricht hat mich zweimal ein Aha gehabt. Einmal, dass es auch wirklich ein notarbegläubiges Rezept dafür gab und dass es nochmal angepasst worden ist.
Ja, die haben sich angepasst. Beim Fleisch ist ja so die Begründung, dass du das andere nicht so gut kriegst.
Ja.
So eine Modernisierung, ne? Finde ich jetzt.
Naja, ich hätte gedacht, als Modernisierung, dass sie eine vegane Variante reingemacht hätten, aber.
Naja, gut, aber das ist ja bei der Bolognese schwierig.
Ja, gut. Ich meine, es gibt ja auch vegane Bratwürstchen.
Dürfen die sich denn Bratwürstchen? Ach, das ist, damit fangen wir gar nicht an. Das ist, ja.
Also ich finde es auch schwierig, sie Bratwürstchen zu nennen, aber sie dürfen das.
Ja, ist auch okay. Also jeder kann doch essen, was er will und wie er das möchte. Und ganz ehrlich, die selbst zusammen, ich sage jetzt mal böse, die gepanschte Bolognese, ich punch die auch quasi, ist auch okay, wenn es schmeckt am Ende. Also ich habe die immer mit gemischtem Hackfleisch gemacht. Das ist eher eine Tomatensauce, wo Fleisch noch mit drin ist und da sind Gewürze und Kräuter reingesprungen. Es gibt eine andere Bezeichnung, die das abdeckt. Ist aber alles okay. Ja.
Ja, alles gut. Ich habe auch eine gepatschte. Viele sagen, meine Bolognese schmeckt auch eher wie eine Lasagnesoße.
Ich glaube, bei den meisten ist aber Bolognese auch eine Lasagnesoße. Also das ist, Lasagne, ja. Ja.
Alles gut.
Ja.
Aber ich fand's, ich fand's witzig.
Ja.
So.
Weiter geht's.
Kommen wir jetzt zum Themen.
Genau. Und wir sprechen über die EnterJS.
Ja, wir waren beide auf derselben Konferenz als Speaker.
Ja, ja. Also treue Hörer haben es ja mitbekommen, dass wir beide eingereicht haben und jetzt auch beide angenommen wurden. Und die Sandra hat die Special Edition ihres Kubernetes for Developer Talks genutzt, angepasst an JavaScript.
Ja, dafür war ich sehr stolz dafür.
Unglaublich viel. Und da waren auch noch einige Spring Boot Beispiele. Die Videos hast du nicht angepasst.
Ja, gut, aber Docker Compose zu starten und so, da habe ich mir gedacht, okay. Nee, statt das Docker Compose Beispiel habe ich sogar neu aufgenommen. Aber Helmchart zu deployen, das
ja, das ist ja auch egal. Ja.
Das ist auch egal.
Genau, und ich habe meinen PNPM-Talk gehalten und war eine runde Sache. Wie fandst du es denn so, deine erste JavaScript-Konferenz?
Also, ich war sehr erstaunt, dass ihr da Kondome verteilt.
Jetzt ist da eine Firma, die Mist verteilt, ja. Was auch nicht so gut ankam. Also, was ich mitbekommen habe, von denen, die das mitbekommen haben, gab es wirklich Gegenwehr dagegen. Irgendeine Firma wollte cool und lustig sein und hat Kondome verteilt. Ja, jetzt schon. Och, Mann. Und eine Firma ruinierte alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey.
Und dann war ich so, ach so, das ist diese flauschige
JavaScript-Kombi.
Ja, aber sorry, aber das...
Ja, aber dafür kann ja die Konferenz nichts, wenn dann welche die Pubertät nochmal
am... Naja, sie gehen nicht Kondomen aus.
Nein, nee, suchst du Sponsoren? Also, so suchst du Sponsoren nicht aus. Also, ich würde sagen, Sponsoren suchen dich aus und dann bezahlen die dafür, ist ja auch gut. Und die sind ja offensichtlich der Meinung, dass sie irgendwie Leute darüber erreichen, indem sie Kondome verteilen, in dem Sinne.
Ja, nee, du brauchst dich nicht rauszureden.
Ne, das ist ja nicht es meine Firma, also mir ist das total...
Ja, ja, ja. Alles gut. Also, es hieß, du hast mich gefragt, was du mich da fand. Und ich sage, ich fand es erstaunlich, dass da Kondome
Ja, das fand ich aber auch erstaunlich. Das habe ich auch auf noch keiner Jahr was gibt Konferenz erlebt. Also das fand, okay. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Und nee, finde ich, ja.
Alles gut. Aber ich wollte es nochmal erwähnt haben.
Ja. Also das ist, aber das muss ja jede Firma für sich selber entscheiden, ne? Also das ist so.
Naja, auf jeden Fall, ja, ansonsten, ja, war eine nette Konferenz. Ja, ihr habt erstaunlich mehr, also, was heißt erstaunlich? Ja, es waren mehr Frauenanteile, was ich jetzt nicht überrascht war für eine JavaScript-Konferenz. Was ich überrascht war halt, was EnterJS gesagt hat, ja, Frontend und Backend, aber das fand ich vom Thema her sehr Frontend-lastig.
Ja.
Ich glaube, da war ich mit meinem Backend- und Infrastrukturthema so ein Ausreißer.
Es gab ein paar. Also ich meine, der Svelte-Vortrag, der passt da auch noch so ein bisschen mit rein, weil da ist auch zu Svelte-Kit gehört, gibt es auch einen Backend-Part. Ja. Aber ja, der Schwerpunkt lag klar im Frontend.
Und was ihr euch nicht unterschieden habt, so Java-Konferenzen. Ich habe mich als Java-Entwickler geoutet und da musste ich mich rechtfertigen, warum ich immer noch Java bin.
So wenige, weißt du, das ist so geil. Wie so eine Firma und so eine Gruppe von Entwicklern es schafft. Aber du bist auch im Java-T-Shirt rumgelaufen, zumindest als du den Vortrag gehalten hast. Fand ich aber gut.
Ich werde meine Herkunft nicht leugnen.
Und man muss auch sagen, es war jetzt eine Gruppe armer Seelen. Es war jetzt nicht so, dass du andauernd angesprochen wurdest, dass du Java machst.
Nein, das nicht. Aber das ist so, weißt du, du bist halt abends in diesem Get-Together und dann stellst du dich in der Gruppe hin und dann fängst du an zu mit denen sich unterhalten. Und dann stellt sich, also ich meine, ich habe mich ja schnell geoutet, dass ich von JavaScript keine Ahnung habe. Und dann fragen sie sich, was machst du? So, ich bin ein Java-Entwickler und schon, und dann, und die wollten da auch nicht loslassen. Wie so eine Bulldogge, ja? Und dann.
Aber die hatten doch gute Argumente.
Ja, Null-Pointer-Exception, genau, super. Aber die Diskussion, um euch nochmal die Ehre zu retten, die Diskussion habe ich auch auf Java-Konferenzen. Dann wird mir nicht TypeScript als tolle Sprache oder JavaScript als tolle Sprache erzählt, sondern da wird Kotlin und Scala. Wo ich mir gedacht habe, ja, Leute, wenn Null-Pointer-Exception das einzige Problem ist mit der Sprache, dann haben wir alles richtig.
Ja, also wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, weil die Konferenz, also jetzt muss ich mal eine Lanze für die EnterJS brechen. Ich finde, die EnterJS war eine sehr, sehr gute Konferenz, war sehr gut besucht. Essen war gut. Ja, bis auf eine Firma, die da einen Stand hatte, fand ich auch das Line-Up ganz gut. Das war, ist sehr mit, ich finde, da ist mit Passion organisiert worden. Also der D-Punkt Verlag, mit dem wir auch die ja auch ein bisschen kennen, haben das wirklich gut gemacht. Das würde ich auch sagen, wenn wir sie nicht kennen würden. Das hat von vorne bis hinten auch von der Organisation alles sehr gut gepasst. Ja, wie immer, es gibt dann so ein bisschen so ein, zwei Ausreißer. Aber das sind gut, wirklich also, Ausreißer. Ja. Also die Lanze muss ich brechen, denn die waren ordentlich.
Also bevor ihr jetzt seid, Sandra fand die EnterJS scheiße, das stimmt nicht. Ich fand sie, das war eine super Konferenz und in Heise-Qualität oder D-Punkt-Qualität, wie immer, was ich von Konferenzen aus der Ecke halt erwarte. Ich fand, hab mich auch als Speaker auch da wohl gefühlt, alles gut. Aber es wurde mir vorher gesagt, eine JavaScript-Konferenz, das ist ganz anders als eine Java-Konferenz, so schön flauschig. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe dieselben Erlebnisse gehabt wie auf einer Java-Konferenz.
Ja, das ist halt das Problem, das ganz nicht, verhindern kannst du es nie. Ne? Ja.
Genau, aber das heißt aber nicht, dass Java-Konferenzen per se scheiße sind. Das ist halt immer Ausreißer. Also nicht falsch verstehen, ich fand das eine super Konferenz. Ich fand es auch gut, dass EnterJS meine erste JavaScript-Konferenz das hatte. Ich fühlte mich da auch zu Hause. Aber ich fühlte mich auch zu Hause, weil ich dann dieselben Gespräche geführt habe wie auf einer Java-Konferenz.
Ja, es ist so. Also was ich in dem Fall, jetzt hole ich da ein bisschen aus und ich war nicht dabei. Ich kenne also nur deine Variante, die du mir erzählt hast, weil ich war woanders essen. Damit mir niemand was von Null-Pointer-Exceptions erzählt. Nee, Quatsch. Ich fand eher schade, dass auf einem Thema rumgehackt wurde. Nach dem Motto, man kann ja, also den Witz mit Java-Community, der ist ja okay irgendwie sogar, den habt ihr ja verdient, ja. Ich war eher enttäuscht, als Sandra mir das erzählt hat, dass es so ein flaches Ding war, wo ich so dachte, ey, jetzt hattet ihr mal die Chance, ihr hattet sie da am Boden, dann kann man doch nicht nur mit einer Null-Pointer-Exception kommen, ja. Aber ich finde eher, dann, was ich nicht gut fand, ist dann, wenn Teilnehmerinnen oder Teilnehmer so auf dem Thema rumhacken und sich auch nicht vom Thema abbringen lassen. Ne? Also, dass man irgendwann sagt, okay, ist cool, jetzt habe ich meinen dummen Witz gemacht und jetzt reden wir wieder normal weiter. Aber auch das ist wieder nicht Problem der Konferenz, die haben das gar nicht mitbekommen, die konnten gar nicht da, ne?
Nein, um Gottes Willen, alles gut. Also, das, warum ich das erwähnt habe, beim Vorfeld wurde mir halt so suggeriert, JavaScript-Community, so toll, flauschig, hast du nicht gesehen und...
Ja, und sonst war es flauschig.
Ja, alles gut. Aber es war genauso flauschig wie auf meiner Java-Konferenz. Ich fühlte mich da zu Hause, alles gut.
Okay, vielleicht muss ich noch mal auf eine Java-Konferenz. Also vielleicht bin ich auf den falschen Java-Konferenzen gewesen.
Keine Ahnung, also Jax würde ich jetzt, Javaland würde ich als eine gute Java, flauschige Konferenz mitnehmen.
Ja, ich muss echt mal auf die Javaland. Das glaube ich auch, weil wenn die Jax wäre mein Gegenbeispiel gewesen. Ja. Aber ja, so, also hat, und jede Community, und es ist immer die Leute, die das mit Leben füllen und.
Ja, natürlich, aber ich fand es nur witzig. Also, der Aufhänger war unsere Gespräche davor und, ja. Und dann, ja.
Habe ich mal aber kurz die Sandra nicht beschützt, nicht aufgepasst.
Aber sag mal so, ich fand's, ich habe tolle Gespräche auch mit Ständen gehabt und ich hatte auch dann nach der Konferenz auch Kontakt nochmal mit Leuten gehabt. Also von der Seite her, alles easy, ich komme gerne wieder.
Sehr schön.
Und Idioten und Lessons learned, Idioten hast du überall.
Genau. Ansonsten muss ich sagen, ich fand die Talks, die ich gesehen habe, fast alle sehr gut. Es gibt eine Ausnahme, die ich aber nicht erwähnen werde. Da habe ich mich geärgert, richtig. Es waren sehr gute Talks. Es war nicht nur Angular. Also die EnterJS hatte bei mir immer so ein bisschen im Hinterkopf, so ein bisschen, ja, sehr Angular-lastig. Das war breiter aufgestellt, vielleicht ein leichter Angular-Schwerpunkt, aber du hast auch für die anderen Ökosysteme sehr gute Vorträge bekommen, ja, Frontend-lastig. Was ich gut fand, es waren mehrere Vorträge zum Thema Accessibility. Das ist jetzt bei dir vielleicht nicht so auf dem Schirm, ist aber in der Frontend-Welt wahrscheinlich bald sehr wichtig, weil ab 2025 da neue Vorschriften gelten und Anwendungen da zugänglicher werden müssen. Und ich glaube, da ist vielen von den Entwicklern noch nicht bewusst, was da los ist. Und von daher fand ich allein dieses Learning, dass du da zur Konferenz kommst, dass da nochmal gezeigt bekommst, in dem Fall von Angular-Seite gezeigt bekommst, auch wie du es lösen kannst. Ein richtig guter Input, wo ich mir denke, da kommt jemand aus der Konferenz in die Firma und sagt, Leute, wir haben ein Problem, aber ich habe eine Ahnung, was wir machen können. Ja. Und deshalb fand ich das, was ich gesehen habe, sehr gut. Ja, ich habe vor allem... Ja, also fand ich erstmal sehr gut. Ich habe primär den ersten Tag mitbekommen aktiv, weil ich am zweiten Tag vor dem eigenen Talk, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen nervöser, dann gehe ich nicht mehr in so viele Talks rein. Dann gehe ich eher mal in die Speaker Lounge, bereite das Ganze nochmal vor. Und also zumindest bei mir ist das so, dass, weil sonst der Fokus für den Vortrag fehlt und ich will auch nicht irgendwie einen Vortrag halb hören und währenddessen an meine Folien denken oder an den Folien sogar arbeiten, sondern dann ziehe ich mich lieber raus und von daher habe ich da primär unsere Talks an dem Tag mitbekommen. Genau, ja. Wie machst du das? Gehst du, wenn du selber Vorträge hältst, noch vorab in andere Talks oder?
Also ich muss sagen, ich benutze die Konferenz immer am liebsten einen Hallway-Track. Und das war halt auch so, weil ich habe ein paar Leute dann getroffen, die ich lange nicht gesehen habe. Und da unterhältst du dich und dann verfliegt die Zeit und dann hast du ein paar Talks halt schon verpasst.
Ja.
Deswegen, ja. Und ich habe die Zeit jetzt genutzt, halt meinen Vortrag vorzubereiten, denn ich dachte so, weil so viel JavaScript-Entwickler, dann kannst du mal die Leute mal fragen, hey, guck mal über mein JavaScript-Programm. Würdet ihr das auch so lösen? Ja. Von daher, ich glaube, ich war in den Svelte-Kit-Vortrag drin, in deinem Vortrag. Und ja, und dann mein den eigenen Vortrag noch. Und den Rest habe ich halt, ich habe da coole Gespräche gehabt an den Ständen, deswegen, ja. Das ist so mein Konferenzerlebnis. Also irgendwie kann auch sein, dass ich einfach schon so viel Konferenztourismus mache, dass mir dann die Vorträge dann irgendwann mal, ja.
Man muss ja aber auch sagen, dass viele Sachen thematisch jetzt auch nicht so spannend für dich waren. Ne? Also ich glaube, Svelte bist du auch mitgekommen, weil ich da drin war. Dann hat man so ein bisschen da Ring zusammengesessen.
Ja, und Svelte Kid kannte ich ja thematisch ja dank dir durch den Podcast, deswegen konnte ich das schon ein bisschen einordnen. Aber ich habe trotzdem dumme Fragen dann nochmal gestellt.
Es gibt ja keine dummen Fragen. Ja,
ja, okay. Also, man hat meine Unwissenheit erkannt. Ja. Ja. Was ich aber sehr erstaunlich war bei meinem eigenen Vortrag. Wir haben ja vorher gesagt, ja, wenn drei Leute kommen, dann...
haben wir beide über unseren Talk jeweils gesagt. Also wir haben nicht bei dir gesagt, da kommen maximal drei Leute, ne? Also.
Aber bei dir war ich schon eher zuversichtlich, dass da mehr Leute kommen, weil das ja schon ein Thema war. Aber bei mir mit Kubernetes dachte ich so, naja, wer weiß.
Sollen wir erst über deinen Talk sprechen oder erst über meinen sprechen?
Wir können erstmal über deinen Talk sprechen. Warst du mit deinem Talk zufrieden?
Also ich persönlich, ganz ehrlich, ne? Ich habe nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Ich habe auch ehrlich erst auf der Konferenz realisiert, dass ich im ersten Track bin, was ja der größte Raum war, der auch aufgezeichnet wurde. Das mit der Aufzeichnung habe ich vorher in der E-Mail irgendwann gelesen, da hast du vorab was bekommen nach dem Motto, bist du damit einverstanden? Und da habe ich, ja, nimm ruhig auf, gesagt. Und der Raum war gut gefüllt. Also ich habe ein Foto auch bei Mastodon gepostet. Vorne war es ein bisschen leer. Es ist jetzt nicht so, dass der Raum proppevoll war. Aber es war ganz gut. Beim Talk bin ich gut durchgekommen, fand ich. War voll in der Zeit. Ich war sogar ein bisschen schneller. Das hat sich aber ganz gut mit den Fragen ergeben. Also ich war eigentlich so vom Pacing und allem sehr zufrieden. Also du hast es gehört, kannst gerne auch noch was gleich dazu sagen, dass das so zeitlich genau in die Box gepasst hat. Es gab ein paar gute Fragen aus dem Publikum. Und auch nach dem Talk fand ich sehr gute Rückmeldung, wo ich da ein paar Leute vielleicht von PNPM so ein bisschen überzeugt habe. Ja, und das war positiv. Was denkst du denn?
Ja, ich glaube, du hast einen guten Punkt erreicht, auch mit den Gesprächen in den Ständen. Das scheint bei euch in der JavaScript-Welt doch ein großes Problem zu sein. Und ich habe die Fragen nicht alle mitbekommen, weil ich bin dann raus, weil ich mich selber für meinen eigenen Talk dann vorbereiten musste. Also ich habe als Nicht-JavaScript-Entwickler verstanden, was die Problematik ist. Also, und die Lösung habe ich auch verstanden. Also von daher, also an deinen Talk oder generell an Setup habe ich jetzt nichts anzumerken. Von daher, würde ich sagen, 1+.
Oh, Glück gehabt.
Ja, ich habe auch ein Foto gepostet. Bei mir hat man gedacht, okay, da sitzt keiner, weil ich relativ weit vorne saß und die Plätze vor mir leider nicht gefüllt waren. Aber ich wollte jetzt nicht aufstehen und jetzt nochmal hier.
Alles gut.
Ja. Von daher, mein Bild täuscht ein bisschen.
Ja, ich glaube, ich hatte mehr Memes als du drin.
Ja, du hast es aber auch drauf angelegt mit den Memes.
Ja, ich brauchte ja am Anfang was. Also ich habe sehr, also auf meinen Folien ist immer verhältnismäßig wenig Text drin. Das verpflichtet mich nicht zu erwähnen. Und ich hatte, das war so ein richtig blöder Fehler, vergessen in Keynote, also ich habe mit Keynote präsentiert, das ist so ein eigenes Thema für sich, den Präsentiermodus richtig zu machen. Das heißt, ich habe nicht die nächste Folie gesehen. Das ist mir aber auch erst irgendwann im Talk eingefallen. Und dann habe ich so ein bisschen PowerPoint-Karaoke gemacht. Also das war...
Aber das hat man ja nicht gemerkt, du hast das gut verinnerlicht gehabt.
Ja, ich das war so, ja, das ist so... kann ich eigentlich auch noch mal kurz thematisieren. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich wollte das mit dieser Markdown-Tool mit dem IA Presenter machen. Das Problem ist, und ich glaube, du kannst es jetzt nachvollziehen, dass ich in meinem Talk einen großen Block habe, wo es um Dateistrukturen ein bisschen geht und Referenzen in diesen Dateistrukturen. Und das in Text auszudrücken, fand ich sehr, sehr schwierig. Und ich wollte auch nicht immer Bilder reinsetzen, sondern ich wollte eigentlich schon den Text haben, ich wollte auch Animationen haben. Ich glaube, die haben auch teilweise geholfen, zu verstehen, was sich jetzt gerade verändert hat, warum das Problem jetzt auftaucht oder wo man da reinkommen kann. Und ich habe die Folien initial wirklich mit Markdown runtergeschrieben, dann gemerkt, dass ich da hänge. Und dann bin ich zur Keynote gegangen, weil das Tool war, wo ich mich am wohlsten fühle. Und die Folien, die sind ja... Ich sag mal, gegen Mittag habe ich die letzten Änderungen dann gemacht. Das war so, ja. Aber am Ende habe ich nur noch Memes eingefügt. Ja. Was schade ist, man fügt ja manchmal auch Sachen ein, um einen Lacher zu produzieren. Manchmal kriegst du einen Lacher, manchmal kriegst du nicht. Also meine vorletzte Folie mit dem Zitat zum Beispiel, da hätte ich mir mehr erwünscht.
Oh.
Ja. Hallo, bei mir wurde AI sogar thematisiert, ja.
Sehr gut.
Ja.
Bei mir gibt es keine
Ja, wie fandst du denn deinen Talk? Wie waren deine Erfahrungen?
Also ich war überrascht, dass so viele Leute da waren. Also ohne Scheiß. Also ich hatte, wo ich mir dann den Programm angeschaut hatte, okay, Frontend, naja, Infrastruktur, das ist da nicht. Aber entweder haben wir so vorher gute Werbung dafür gemacht oder das ist wirklich ein Thema. Und ja, also die Challenge in diesem Talk war für mich gewesen, das JavaScript-Beispiel zu machen. Und ja gut, ich meine, wir hatten das ja thematisiert gehabt. Mein Problem ist halt einfach, dass ich zu schnell anfange. Dann passt halt die Geschwindigkeit nicht zur Stimme, weil ich kriege das halt nicht weg. Das ist halt die Aufregung bei mir. Ich weiß, wie kann die Sandra noch aufgeregt sein, aber ist halt so. Und aber danach, da, und ich musste ein bisschen Gas geben zu Ende hin, aber ich glaube, das habe ich ganz dort dann ganz gut hingekriegt. Ja, wie fandst du den Talk?
Ich fand den sehr gut. Ja, du warst am Anfang schneller. Du hast am Anfang schnell gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich schneller gesprochen habe am Anfang. Ich weiß nur, dass ich am Anfang so eine Haltung hatte, die typisch ist, wenn ich aufgeregt bin. Nämlich, also das habe ich als Feedback bekommen. Also eine Freundin von mir war ja noch da und ich glaube, du hast es auch gesehen. Ich neige dann dazu, die eine Hand in der Hosentasche so festzuhaken, um so ein bisschen Halt zu haben. Und irgendwann im Talk habe ich selber realisiert, dass es, wenn der Puls so ein bisschen runtergeht, weil man ist aufgeregt. Da sind super viele
Ja.
Leute, die gucken dich an mit großen Augen. Du hast immer da vorne irgendwo jemanden sitzen, der gelangweilt dahinguckt und kurz vorm Einschlafen ist. Ich hatte glücklicherweise auch einen, der viel genickt hat. Das war super. Ich weiß nicht, wie der hieß oder so. Ich habe ihn auch nur in dem Talk gesehen, aber der hat die ganze Zeit so am Nicken. Das fand ich gut. Und ich hatte natürlich dich und andere, die ich da kannte, die auch eher zuversichtlich da so einem zugeguckt haben, ne? Und das hilft natürlich. Aber die ersten Minuten Aufregung sind ganz normal. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wenn ich nicht aufgeregt bin, wird es doof. Also dann.
Das ist auch meine Erfahrung, ja.
Und du warst jetzt, um jetzt wieder auf dich zu kommen, ja, am Anfang warst du ein bisschen nervöser, das hat man auch ein bisschen in der Stimme gehört. Aber danach kam dann irgendwann so dieser Flow rein, wo du in den Themen sicher warst und das hast du souverän rübergebracht. Ich habe dir das Feedback schon gegeben, man sieht deinen Folien an, dass du im Backend arbeitest. Aber.
Also, das ist der Grund, warum ich niemals einen Vortrags-Award gewinnen werde. Aber das ist mir auch egal. Man weiß, was man von mir kriegt, und das ist keine tolle Folie.
Ja, ich finde das wieder interessant, wie unterschiedlich man Themen rüberbringen kann. Ne? Also das ist, also ich fand deinen übrigens sehr gut gegliedert, weil du wanderst ja quasi, ja, aber von der Anwendung, die im Dockerfeld startet, ja, ganz grob, bis zum Produktivdeployment. Und du gibst einem immer die Buzzwords und die Infos und den Kontext, was man jetzt für den nächsten Schritt machen muss und was es für Optionen da gibt. Also das ist wirklich so ein Talk, wo man viele Infos rausziehen kann oder auch nochmal alternative Tools kennenlernen kann. Das fand ich sehr, sehr gut. Und diese Struktur, ja, du hast da so immer wieder dieselbe Folie, wo quasi die Themen drauf sind. Da habe ich am Anfang gedacht, das wird die doch jetzt nicht alles in 45 Minuten runterrattern, ja, hat sie aber. Und es war auch gut. Also es war ja, am Anfang spricht man ein bisschen schneller, aber es ist ja nicht, dass du irgendwie 5 oder 15 Minuten schnell sprichst, sondern das ist für einen kurzen Zeitraum. Und dann bist du in deinem Flow drin. Und dann hast du das souverän runtergebracht, kein Thema war zu lang, also bist nirgendwo eingeschlafen und dadurch, dass immer wieder ein Themenwechsel ist, weil du ja jetzt auf eine andere Ebene kommst, ist halt auch immer wieder interessant geworden. Ja, war eine runde Sache.
Und Daniel kam auch in meinem Vortrag vor, denn dachte so, ich bin mal fair zum Publikum und kläre es auf, was ich als Java-Entwickler auf einer JavaScript-Konferenz mache. Und ja, ich glaube, das ist ganz gut angekommen.
Das weiß ich nicht, ob ich gut angekommen bin, aber.
Naja, ich habe zumindest, ich hab die Plattform genutzt, um unseren Podcast zu
Ja.
promoten.
Wir sind auch viele Sticker losgeworden, das war eigentlich ganz
Ja,
gut. Und
das stimmt, das stimmt.
es waren aber jetzt wenige Hörer oder Hörerinnen da, die uns
Zumindest haben sie sich
angesprochen.
nicht geoutet.
Ja. Das
Gut, wer
stimmt.
weiß.
Wenige. Aber wir haben uns über jede Konversation sehr gefreut, muss man schon sagen.
Genau,
Ja.
genau, genau. Ja, demnächst Herbst Campus zusammen,
Ja, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns.
ne?
Wann war der nochmal?
Im
Oh
September.
Gott. Wir haben übrigens den 29. Juni, das heißt eigentlich schon Juli. Juli ist schon August und dann ist das ja schon nächsten Monat.
Und wir haben 70 Minuten.
Ja, und bis jetzt haben wir nur Markdown. Also wir haben bis jetzt Text.
Also, da sind wir quasi fertig.
Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie sich die verschiedenen Stile da rein zusammenbringen.
Ja, das wird eine super Sache. Ich bin da zuversichtlich.
Ich muss die ganzen Memes erstmal finden. Die passen.
Alles. Du, mir graust es eher nach dem Herbstcampus, weil ich muss noch eine Keynote vorbereiten und einen neuen Talk für September. Also, ich habe da echt noch Arsch voll Arbeit vor mir.
Ich habe heute noch eine Sache mit PNPM eingereicht. Ansonsten ist dann, glaube ich, nichts mehr, oder? Habe ich nichts, ja.
Ja, ich hab da noch einen Tourplan,
Ja, du bist ja hier, weißt du, ich bin so die Indie-Band. Aber mir gibt's feinstes PNPM und ja.
ja, was soll ich jetzt dazu antworten?
Ja.
Ich hätte jetzt eigentlich einen Witz gerne mit Rammstein gebracht, aber das ist
Ich
jetzt
bin dir
politisch
dankbar, dass du
inkorrekt.
das einfach nicht. Ich habe auch kurz gesagt, oh Gott. Ja, aber piep, 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 piep. Das haben wir jetzt hier abgeschlossen. Kommen wir zum nächsten Thema, denn du brauchtest Hilfe ja bei deinem Talk und du hast sie gefunden.
Genau. Also, kleiner Teaser zum Thema. Ich habe GitHub Copilot auf unbekanntem Terrain ausprobiert. Und ich werde euch erzählen, wie sich das angefühlt hat und ob es mir am Endeffekt geholfen hat oder nicht. Ich weiß, das sind keine drei Fragen, aber zwei ist auch okay. So, also was habe ich? Ich habe GitHub Copilot aktiviert für Open Source Projekte. Das ist, glaube ich, frei oder ich war noch in diesem Free Plan. Das müsste ich nochmal gucken. Und was ich cool fand, es fühlte sich, also ich habe das IntelliJ ausprobiert und das fühlte sich wie eine verbesserte Autovervollständigung an. Mein Problem war aber, weil ich, also ich war in JavaScript in Express.js-Umfeld tätig. Das, was mir vorgeschlagen hat, konnte ich nie sagen, okay, ist das jetzt richtig, was er mir hier vorschlägt oder nicht? Deswegen habe ich das irgendwann mal was genommen, was mir da vorgeschlagen hat. Hat nicht funktioniert. Und im Endeffekt habe ich dann doch Google angeschmissen und in Stack Overflow nachgeschaut, weil im Stack Overflow habe ich ja noch Text bekommen, was mir erklärt worden ist, was er da eigentlich macht. Und im Endeffekt habe ich dann irgendwann mal hingegangen und gesagt, nee, eigentlich hilft mir das Copilot hier an der Stelle nicht. Und bin dann in den alten Workflow zurückgegangen, Doku lesen und Stack Overflow halt abfragen. Oder zumindest Stack Overflow dazu nutzen, um dann halt eine richtigen Stelle in der Dokumentation halt nachzulesen. Und so habe ich dann meine Node.js-Anwendung. Man muss aber dazu sagen, ich habe eigentlich so ein Initialprojekt von Express.js benutzt und musste halt Sachen hinzufügen, die jetzt so ein bisschen fürs Kubernetes-Umfeld wichtig war. Also Konfigurierbarkeit, Logging und was war noch? Noch eine dritte Sache musste ich. Ah, genau, Metriken. Das waren so Sachen, die ich da wirklich raussuchen musste. Und da, gut, ich habe dann in Copilot gesagt, ich brauche Metriken, aber da hat er mir irgendwas rausgespuckt, hat nicht funktioniert und dann habe ich angefangen zu suchen. Wo ich aber das Gefühl habe, was das eine gute Autovervollständigung ist, wenn du Ahnung hast, war, ich habe ja auch Helmcharts geschrieben für die Anwendung. Und das war eher so ein Terrain, wo ich mich dann eher auskannte. Da fand ich das schon sinnhaftig. Ich will aber, dass dieses Experiment aber nicht abbrechen und sagen, das ist alles Kacke. Denn ich würde das mal demnächst mal ausprobieren beim Projekt, wo ich das Ökosystem halt kenne in Java, um zu gucken, ob mir das so weiterhilft. Weil dann kann ich die Ergebnisse nämlich besser beurteilen, was immer rausspuckt, ob das brauchbar ist oder nicht. Aber das ist jetzt so ein Zwischenfazit. Copilot ist jetzt, finde ich jetzt, oder zumindest mit meinem Anspruch an Programmierung, hat mir das jetzt wenig weitergeholfen. Hat mir mehr Fragezeichen aufgeworfen, als es mir was genützt hat.
Ich glaube, für deinen Anwendungsfall wäre es vielleicht sogar schlauer gewesen, jetzt im Nachhinein, mit ChatGPT zu arbeiten, weil du dem sowas schreiben kannst nach dem Motto, hey, ChatGPT, ich möchte jetzt einen Express-Server, den ich im Endeffekt so und so deploye haben. Ich glaube, wenn du da die Fragen richtig formulierst, hättest du einen besseren Startpunkt bekommen, weil, wie du schon gesagt hast, ich glaube, bei GitHub Copilot fehlt dir einfach, ich sag mal, das, um bei Autovervollständigung zu sagen, das Wording. Also du weißt gar nicht, welche
Ja.
Wörter du da nutzen
Aber
sollst.
der GitHub Copilot hat aber die Möglichkeit, du kannst sagen, Kommentar einfügen und da beschreiben, was du haben möchtest.
Ach so.
Und auch anhand dessen des Kommentars generiert er ja auch Code. Und da muss ich sagen, entweder war ich da noch nicht, also ich habe halt die Fragen gestellt, so wie ich meine Google-Frage machen würde, ne? Oder bei Stack Overflow. Aber da kamen halt Antworten, wo ich dann gesagt habe, okay, kann ich nichts damit anfangen.
Ich bin mal gespannt, wie es unter Java bei dir ist. Also ich glaube, dass das.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es besser klappt.
Das glaube ich auch. Und dann ist auch die Schwierigkeit, ich musste ja NPM-Package nachinstallieren. Und das, und da diese Information hat er mir auch nicht gegeben. Und dann darum könntest du mit ChatGPT wieder recht haben, wenn die Antwort von ChatGPT wäre, das ist der Code-Snippet, aber du musst auch dieses folgendes Package noch mit installieren.
Also so habe ich das bis jetzt immer gesehen bei ChatGPT, dass du sagst, hey, ich möchte das und das bauen, dass er dir sagt, okay, du musst jetzt das und das installieren und das ist der Code.
Okay, ne.
Aber auch da kann ChatGPT löschen, lügen,
Ja, Lügen, ja.
weil es dir womöglich sagt, das klappt jetzt und es klappt nicht, ne? Und dann
Ja,
macht das
ja.
ganz anderes. Aber könnte ich mir vorstellen, vielleicht sollten wir erstmal ausprobieren irgendwie mal. Kleines Demo-Projekt, dass wir nochmal einen Server aufsetzen und sagen, okay, ich hätte gerne den und den Endpunkt. Wie fandest du sonst so mit Express arbeiten? Also.
Also ich habe mich jetzt an dieser Struktur drangehangen, was mir da generiert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das, also du hast die Struktur ja gesehen, was ich da, und das war für mich einleuchtend gewesen. Ich habe jetzt Server-Side-Rendering genommen, weil es eine, ja, was hat der Sander gemacht? 3 Tage vor der Konferenz ist dir aufgefallen, dass sie eine JavaScript-Anwendung braucht. Also, was macht die Server-Side-Rendering? Das fand ich relativ einfach und wenn man sich an die Struktur gehalten hat, diese App.js, die ganze Konfiguration reinzupacken und die Route in den eigenen Dateien, dann war das eigentlich straightforward. Also, das, da hat man sich reingedacht. Ja, gut, das ist JavaScript und nicht vielleicht in Java. Also, aber irgendwann hat das bei mir im Gehirn auch Klick gemacht, dass ich das halt anders mache. Also, das war jetzt vielleicht eine ein-, zweistündige Umstellung im Kopf und dann ist das eigentlich, konnte ich das runterschreiben. Und auch mit dem, ich glaub, wenn ich die Anwendung ein bisschen weitermachen würde, dann würde ich auch mehr mit den Modulen arbeiten. Aber da gab es ja auch eine gute Vorgehensweise, was das von der Struktur her gegeben hat, dass ich mich da zurechtgefunden habe. Was ich aber sehr, weil das ist wahrscheinlich auch eine Ökosystemgeschichte, merkwürdig fand mit dem Logging. Dass wie das Logging halt da gelöst worden ist. Da musste ich doch eine eigene JS-Modul bauen, um da die Logger-Konfiguration zu verstecken und das dann überall halt mit importieren, damit das benutzt wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach falsch gemacht haben oder mir das falsch erklärt worden ist, aber da, gut, das ist jetzt, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt halt so und dann kann man es
Ja,
vielleicht verwenden.
wundert mich. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht hundertprozentig sicher, weil ich auf den Teil des Codes auch gar nicht so geguckt habe. Ich habe dir nur ein paar Libraries gesagt, wo du mal drauf gucken kannst.
Genau, und das Winston war der Tipp. Also, Fun Fact ist, ich habe auf der Konferenz nämlich tagsüber gefragt, na, wie würdet ihr Logging machen? Und alle so, ja, Konsole.log. Und ich so, ja, und was, wenn ihr ein bestimmtes Format braucht? Ja, dann kannst du auch ein JSON-Objekt. Und ich so, okay, gut. Und habe ich den lieben Daniel gefragt. Und meinten, die erzählen mir komische Sachen. Ist das wirklich so komisch bei euch? Und dann hast du mir das diesen Winston raus, und das war halt dann der Tipp an der Stelle.
Ich sag mal so, ich bin mir sicher, es gibt Java-Entwickler, die auch sagen, ja, Logging, System out Printline.
Ja, aber ich habe so viele da gefragt. Du warst der Erste, der mir gesagt hat, nee,
Du
anders.
hast da vielleicht einfach ein schlechtes Händchen. Vielleicht ist das das Problem, weißt
Ach so, ja, genau, ich bin das Problem.
Ja.
Ah, jetzt sagt mir eigentlich mal einer.
Ja, natürlich.
Alle komisch außer ich, ne?
Ja. 50 Folgen hat es 51 Folgen hat es gedauert.
Genau. Endlich checkst du das mal. Ja, das heißt, wir können den Podcast jetzt aufhören. Jetzt, ich hab's gecheckt, ja?
Das war nur der Anfang, das Kochthema ist noch nicht vorbei.
Verdammt.
Ja.
Ja, nee. Ja, also ich glaube, ich würde mich. Also, was mir geholfen hat, ich kenne halt die Thematiken, was im Backend halt wichtig ist. Und das hat mir halt da an der Stelle halt geholfen. Ich glaube, ich wäre total aufgeschmissen, hätte ich das Beispiel wirklich ein Frontend-Beispiel genommen. Dann wäre das, glaube ich, ein bisschen schwieriger für mich gewesen.
Kann ich verstehen. Sehr schön, das war das Thema. Kommen wir zu Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und es geht los mit der Firma Anker.
Ja, der liebe Daniel hat mich ein bisschen dazu verführt, mal auf der Anker-Seite mal zu surfen, was sie so haben.
Wie habe ich denn das gekriegt hingekriegt?
Weiß ich auch nicht.
Nee, ernsthaft,
Also.
wie habe ich das geschafft?
Ja, du hast in der Folge, vorletzten Folge, wo du Pocketbook
Ah, stimmt,
und da
ja.
hast du gesagt, dass sein Induktionsladegerät eigentlich von der Firma Anker ist. Obwohl der Amazon draufsteht.
Ja, so eine
Ja.
Ankerverpackung, ja.
Ja, genau. Und dann gepaart mit meiner Schweizreise, denn ich war nicht zum ersten Mal in der Schweiz, aber was ich vergessen habe, war den Reiseadapter für mein Ladegerät. Das heißt, da waren die Jungs von der Juk-JS haben wir dann, Juk-JS sage ich schon, von der Juk-Schweiz haben wir dann einen Reiseadapter dann geschenkt. Und da habe ich auch mal geguckt und dann habe ich gesehen, weil mir es auch ein bisschen genervt hat, dass ich so viele Ladegeräte mit mir rumgeschleppt habe. Enke hat nämlich Ladegeräte mit mehreren Buchsen, so zweimal USB-C und einmal nur USB-A. Eine 65 Watt Variante und eine 120 Watt Variante, wo du halt Handy, Laptop und noch ein drittes Gerät halt laden kannst. Und die Idee fand ich so cool, dass ich es bestellt habe. Nicht ganz billig, aber funktioniert super. Und ich habe aus Versehen erst nur die 65 Watt Variante mit Kabel bestellt und da wollte ich eigentlich zurückschicken, bis ich gesehen habe, dass die Nicht-Paket-Bundle-Angebot war von den 120, habe ich einfach mitbestellt und so habe ich jetzt einfach meine Ladegeräte mal komplett mal ausgetauscht und ja, finde ich eine mega Sache. Ist nicht ganz billig, kann ich auch verstehen, dass man da ein bisschen abschreckt, aber das hat jetzt mein Gepäck für die nächsten Reisen um einiges halt verkleinert.
Witzig ist, ich habe auch den Anker. Genau denselben. Ich habe also auch den kleineren.
Ja.
Und mir persönlich reicht das auch. Also ich habe den auch am Mac. Also von der Leistung her finde ich das. Also ich habe auch nie drei Geräte dran, muss ich sagen. Aber ich finde ganz cool, dass er zweimal USB-C hat und einmal USB-A. Und
Also der gibt bei der 120 Watt Variante, ich glaube, wenn alle drei Geräte laufen, nur 100 Watt raus. Aber wenn du ein Gerät hast, dann schafft er auch die 120 am einen Gerät. Und das ist halt, wenn du Laptops hast, dann die ein bisschen leistungsstärker, ein bisschen mehr Strom verbrauchen. Das ist eine coole Sache.
ja, ich lasse den Amazon-Link nochmal offen. Vielleicht will ich das doch nochmal fürs Notebook ändern. Wobei, ja.
Genau, ich habe das direkt bei Enka bestellt. Da gab es nämlich auch dieses Rabattangebot. Ich weiß nicht, ob das ja schon ausgelaufen ist.
Okay, ja.
Einfach mal bei Idealo mal schauen.
Ja, das mache ich gleich mal. Und du hast ein neues Handy.
Ja. Auch wenn Daniel über gebasht hat über Samsung, ich habe mir jetzt ein Samsung A34 5G geholt. Warum? Weil es im Angebot war. Für 270 Euro. Und da dachte ich so, das probierst du mal aus. Und ich bin positiv überrascht, dass sie mit dem Branding echt da dezent gegangen sind. Und ja, 5G habe ich gedacht, braucht man nicht. Ich wurde jetzt besser belehrt und bisher bin ich hochzufrieden. Also ein gutes Handy. Fotos sind nice. Und für 270 Euro fand ich das eine Schnappe an der Stelle. Und es kann auch MicroSD. Das war ja, was ich bei Google Pixel ein bisschen angemeckert hatte. Und von daher fand ich das jetzt für 270 Euro eine runde Sache.
Ja, bin ich mal gespannt, wieso die gesamt. Also, du hast ja auch ein bisschen auf Samsung rumgebasht. Ich bashe auf Android auf allen rum.
Ja, aber ich war dem aufgeschlossen gegenüber mit den 5 Jahren und habe nicht gesagt, ja, das müssen Sie mir erstmal beweisen, bevor ich da
Ja,
kaufe.
jetzt müssen Sie
Also
das
das
5 Jahre
war
machen, dann könnte ich nochmal drüber nachdenken, das zu empfehlen.
genau. Genau.
Ja.
Ich habe gesagt, ich für 270 Euro werde ich das jetzt mal ausprobieren. Aber apropos, wenn wir schon mal im Thema sind, für was hat sich deine Schwiegermutter nicht entschieden?
Die ist dann noch ein bisschen am Struggeln, weil Google ja die 7As rausgebracht hat.
Ach so, okay.
Und die hat auch bei einem E-Book-Reader jetzt letztens zugeschlagen. Das war wichtig.
Ja, na gut.
Von daher, da kommt ein Follow-up sobald, wenn es da ein Update gibt. Das könnte auch noch ein bisschen dauern, glaube ich gerade. Ja. So, kommen wir zu Filmen. Kommen wir zum aktuellen Ant-Man. Quantumania, der irgendwann, glaube ich, Anfang des Jahres rausgekommen ist. Den habe ich mir angeguckt. Jetzt würde ich sagen, Sandra würde gefallen. Nein, Quatsch. Den hebe ich mir noch auf ein andermal. Ist ein solider Marvel-Film, wobei ich merke, dass mich das ganze Marvel Cinematic Universe immer mehr verlässt. Also, es gab Zeiten, da hätte ich den Film im Kino sehen wollen und auch wenn das Streaming rauskommt, sofort, ne? Und hier hat es jetzt ein paar Wochen gedauert. Und dann war ich jetzt letztens irgendwie, ach, war langweilig, Tablet da, ja komm, gucken wir den. Und der ist okay. Ich glaube, das Problem beim Cinematic Universe bei Marvel ist inzwischen, dass so viel Welt aufgebaut wurde, dass du gar nicht mehr mit einem einzelnen Film starten kannst. Und Ja, aber man war unterhalten, war eine schöne Story, nichts Überraschendes, nichts Dramatisches, nette Effekte, paar Witze. Ja, war okay.
Ich habe so den Eindruck, dass es nach Endgame, ich glaube, das war Endgame, ja, die Luft ein bisschen raus ist, ne?
Ja, da würde ich auch sagen. Also es gibt immer mal wieder so Sachen, WandaVision war ganz gut. Ich fand Loki auch sehr gut, aber die anderen Serien waren dann schon wieder meiner Meinung nach ein bisschen schwächer. Jetzt gerade ist Secret Invasion raus, da merke ich auch, das gucke ich halt manchmal auch erst 2 Wochen oder so später. Oder jetzt gerade eine Woche später. Ich habe jetzt erst, für mich ist erst die erste Folge raus, die zweite kam gestern raus, aber die kann ich auch nächste Woche noch gucken, das ist egal. Und da würde ich sagen, es ist echt ein bisschen die Luft raus und es ist halt so abgefahren und so groß inzwischen. Ne? Also, worum geht's in Ant-Man? Der wird irgendwie ins Quantum Realm gezogen, was so eine minimale Miniaturwelt quasi ist. Die spielt ja auch in Endgame ein bisschen eine Rolle. Und da ist dann auf einmal eine Zivilisation und Kang der Eroberer, der alles bedroht und ja, ist unterhaltsam, ist bestimmt auch irgendwie wichtig für das Marvel Universe, aber gerade, obwohl ich ein großer Fan bin und ich mag Comics, mir fehlt gerade so ein bisschen, mich reizen die Storys gerade nicht so sehr. Also kann man gucken, ist unterhaltsam. Leichten Abzug, wenn man die Vorgeschichte so gar nicht kennt. Aber ja, ist irgendwie so Standardfutter. Nichts Besonderes.
Okay. Ja, irgendwie schade fürs Marvel-Universum.
Ja, ist vielleicht.
Sie hätten es aber mit Endgame einfach mal sein lassen sollen.
Ja, oder ganz neu rebooten. Ne? Also, was ich eben gesagt habe, was im Comic so dieser Standardtrick ist, dass du einfach sagst, okay, jetzt fange ich nochmal mit einer neuen Welt an. Und die haben das ja größtenteils gemacht. Es werden ja neue Helden aufgebaut. Aber der Altballast von den Stories ist noch da. Das ist alles vorher passiert. Und es fehlt so dieser Reiz, ne? Wo man sagt, oh, das muss man jetzt gucken.
Ja, die haben das, also ich habe noch Spider-Man danach geguckt. Also, man merkt halt, ja, du hast es richtig gesagt. Das sind noch so Nachwehen, die versuchen was Neues aufzubauen, aber weil diese Nachwehen halt da sind, das stört halt ein bisschen im Universum.
Ja, es war ja aber auch lange jetzt erfolgreich, von daher ist ja auch ganz okay, wenn das dann irgendwann mal nach ein paar
Jahren. Ja, aber das ist so wie so ein alter Rockstars, ne? Die haben einfach den Aufstieg halt verpasst.
Ja, beziehungsweise ich glaube, dieser ganze Erfolg, sie haben sich nicht früh genug neu erfunden. Um nochmal einen neuen Reiz zu setzen, um Geschichten anders zu erzählen. Es sind immer noch so ein bisschen dieselben Geschichten oder dieselben Pattern, die sie da anwenden.
Liegt es vielleicht auch, dass dieselben Produzenten oder dieselben Regisseure dran sind?
Ja, Regisseure wechseln die regelmäßig. Produzenten, klar, das sind dieselben. Aber
ja,
also es sind ja immer noch irgendwo erfolgreiche Filme. Ich glaube aber, es geht langsam runter. Ich habe jetzt den aktuellen Guardians of the Galaxy noch nicht gesehen. Der soll ganz gut sein. Aber auch daran sieht man, ich glaube, da ist bei vielen so. Ja, gucken wir halt irgendwann, wenn es beim Streaming rauskommt. Und
naja.
Ja. Bin ich gerade sehr, sehr skeptisch. Aber mal abwarten. Vielleicht zünden sie bald eine Rakete.
Ja, ich wundere mich, dass diese Mrs. Marvel nicht so nicht mehr Raum kriegt.
Captain Marvel oder Miss Marvel?
Nee, Captain Marvel, Entschuldigung.
Da kommt doch jetzt auch ein Film, da kam doch schon der erste Trailer raus.
Okay, dann könnte das noch was werden.
Ja, weiß ich aber auch nicht. Der Trailer war so, ich weiß es nicht.
Ich kenne den Trailer nicht, deswegen, also ich habe verstanden, dass diese Figur eine größere Rolle im Marvel-Universum spielt und dafür fand ich, dass sie in den Filmen nicht so präsent ist.
Ja, also das ist, ich glaube, das lag auch daran, in Endgame, wo sie davor kommt, ich glaube, dass die Szenen gedreht wurden, bevor der Captain Marvel-Film gedreht wurde. Und sie dann nachgesagt haben, es war eigentlich ein bisschen schwierig für die Schauspielerin, weil die Figur noch gar nicht kannte, sich noch gar nicht so reingelebt hat. Und ich glaube, da hoffen auch einige drauf, dass das erfolgreicher wird. Mal gucken. Kannst dir mal den Trailer angucken, der ist auf jeden Fall schon bei YouTube verfügbar oder Teaser. Auf jeden Fall ist schon Material da, was man gucken kann.
Okay, da schaue ich mal rein.
Da spielt auch Miss Marvel wieder eine Rolle und ja, mal gucken. Aber ich bin skeptisch.
Okay. Ja, wie gesagt, ich hab's, jemand, der so gerade das, die Comicwelt da so entdeckt, fand ich das so ein bisschen merkwürdig, dass, dass eigentlich immer Captain Marvel da so ein bisschen höher aufgehangen wird, aber in den Filmen da so nicht so eine große Rolle spielt.
Ja, ich habe letztens nochmal überlegt, ob sie bei Marvel vielleicht doch eher so, ich sag mal, diesen James-Bond-Mechanismus nehmen sollten, dass sie aktiv auch Schauspieler erlauben, auszutauschen. Ich meine, es klappt ja bei James Bond wunderbar. Alle paar Jahre hast du einen neuen Schauspieler, der James Bond spielt und die erzählen die Geschichte und gut ist.
Ja.
Und das könnte man auch mit Captain America oder mit Iron Man machen. Das ist ein Satz am Anfang.
Aber, ja gut, aber Captain America machen sie doch jetzt mit dem, der so, da gab es auch dieses mit dem Winter Soldier. Ach, wie heißt der nochmal?
Falcon und der Winter Soldier.
Nee.
Ja genau, aber das basiert ja auf der Geschichte. Also der Original Captain America, den man kannte in Anführungszeichen, der ist ja quasi im Ruhestand. Oder wegen der komischsten Zeitreisevariante überhaupt auf einmal alt. Und dann wird auf der Geschichte aufgebaut. Das heißt, das ist immer noch Altlast für den Charakter. Der muss sich ja da erst in diese Rolle reinfinden. Und ich hätte gesagt, nimm die guten Charaktere und wenn der Schauspieler nicht mehr will oder der Vertrag ausläuft, dann setzt du einen anderen Schauspieler rein und erzählst neue Geschichten.
Gut, aber dann dürftest du aber nicht so eine Meta-Geschichte machen, weil in diesem Marvel-Universum gibt es in jedem Film so eine Meta-Geschichte. Und das hast du bei den James-Bond-Filmen nicht.
Da widerspreche ich beim letzten. Da zieht sich bei Daniel Craig zieht sich eine Geschichte durch.
Ja, aber das ist mit dem Schauspieler.
Ja, kannst du dann machen. Dann hast du eine Generation Schauspieler, nimmst die Helden, die funktionieren, kannst ja neue Helden ausprobieren, dazu packen und erzählst mit denen eine Geschichte wie Endgame. Schwupps, 10 Jahre Story.
Ich überlege gerade bei James Bond, ob das bei den anderen... Nee, bei den anderen war das
nicht so. Nee, war nicht so. Das ist jetzt typisch modernere Erzählung, dass da mehr aufgebaut wird.
Naja, wir werden sehen.
Ja.
So, ich habe auch ein bisschen Serie gesuchtet. Und zwar FUBA auf Netflix. Und das ist in Gespräch gekommen, weil Arnold Schwarzenegger mal wieder eine Serie, also ich glaube, das ist, glaube ich, die erste Serie, die er dreht. Auf jeden Fall zumindest wieder vor der Kamera stand. Und ich war neugierig. Und das ist Klamauk, irgendwie ein bisschen Agentenklamauk. Aber ist witzig anzuschauen. Deswegen, also wer ein bisschen leichte Kost haben möchte, kann man sich das gerne anschauen.
Ja, der ist ja generell gerade viel auf Netflix unterwegs, ne? Die verwenden den ja, wo es geht, für Marketing.
Ja, da sind noch ein paar Dokus über seine Geschichte, aber die habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Und ich glaube, Expendable soll auch nochmal kommen. Da wird er auch wahrscheinlich nochmal... Aber das ist ja eher so eine Sylvester Stallone-Geschichte, wo Arnold Schwarzenegger nur eine Nebenrolle spielt.
Ja.
Ich glaube, der hat einfach jetzt Zeit, ne? Ich glaube, seine politische Karriere hat er in den Nagel gehangen.
Ja, die war vorbei und ich glaube, jetzt kassiert er noch viel Geld. Und
ja, genau.
Das ist ja auch okay.
Aber die Serie war jetzt... also das ist jetzt natürlich nichts Tiefgründiges. Also das ist wirklich Klamauk. Also das ist halt so... wird ein bisschen das Agentendasein ein bisschen aufs Korn genommen.
Ja.
Aus meiner Warte her. Du hast aber auch noch Serien gesuchtet.
Zu Ende geguckt. Ich hatte nämlich die Serie hier schon drin, bin ich mir ziemlich sicher jedenfalls.
Ja, hast du.
Und zwar ist es auf Apple TV, da weiß ich, da schließe ich schon ein paar Leute direkt aus, die Serie Ted Lasso, die auch schon berechtigterweise extrem oft gelobt wurde. Für mich wäre alleine diese Serie ein Grund, Apple TV zu abonnieren. Die ist so großartig auf so vielen Ebenen. Und ich sag gleich vorweg, dass wenn ich jetzt was von der Story erzähle, dass ich der Tiefe dieser oder diesem Spaß, den das Ding aufbauen kann oder aufbaut, nicht gerecht werde. Weil es ist eigentlich ein ganz einfacher Plot, mit dem es in der ersten Staffel startet. Es ist ein Football-Coach, der plötzlich von einem Premier League-Club nach England hat eingeladen wird, um da Trainer zu werden. Weil die Präsidentin dieses Clubs, ja, den Club quasi bei der Scheidung hat zugesprochen bekommen hat und sich an ihrem Mann rächen will, indem sie diesen Club gegen die Wand fährt und als allererstes den quasi schlechtesten Trainer sucht, den sie kriegen kann. Und das klappt schon, also die erste Staffel schon alleine klappt schon sehr, sehr gut. Ne, da wird dieser, ich sag mal, Handlungsbogen bearbeitet und auch ein bisschen aufgelöst. Und parallel bauen sich sehr viele Handlungen aus. Also es geht nicht immer nur um Ted Lasso, der irgendwo nur Witze macht. Viele Handlungen parallel auf von Spielern oder von Leuten im Umfeld des Clubs, die da miteinander interagieren. Und dann entsteht wirklich so eine Gruppe von Personen, die einem unglaublich ans Herz wachsen. Das ist unglaublich gut gemacht. Das ist sehr lustig an vielen Stellen. Aber auch wenn sie manchmal wirklich derben Humor drin haben, ist der sehr gut platziert. Und genauso gibt es ernste Themen, also es Themen wie Panikattacken oder auch Unterstützung durch einen Psychologen wird thematisiert. Und das wird auch, obwohl da immer wieder Witzchen dabei sind, mit viel Gefühl gemacht. Und sehr, sehr, also sehr feinfühlig finde ich das, wie das erklärt wird und gezeigt wird. Und darüber bekommt das so eine Tiefe und man gewinnt diese Charaktere irgendwie, dass man gewinnt denen was ab, man hat sie gern und das war jetzt, ich habe jetzt die letzten Tage, das Ende der dritten Staffel am Stück quasi geguckt, also jeden Tag auch vielleicht mal 2 Folgen und dann merkt man auch, wo es hingeht, ne? Das ist jetzt kein, also da werden, die Geschichte ist vorhersehbar in ein paar Punkten, aber es wird sehr schön erzählt und sie haben zwar noch ein paar Sachen offen gelassen, wo vielleicht eine 4. Staffel möglich wäre, die glaube ich aber nicht, dass sie kommt. Vielleicht kommt ein Spin-off, weil da auch viele Charaktere sind, die alleine funktionieren würden. Und wenn ihr Apple TV habt und es noch nicht geguckt haben solltet, gebt dem eine Chance. Man muss kein Fußball verstehen. Ich meine, der Hauptdarsteller versteht auch kein Fußball. Ja, irgendwann geht es dann auch ein bisschen um Fußball, aber das ist immer nur eine Nebensache. Es geht eigentlich viel mehr um diese ganzen sozialen Interaktionen, um die Charaktere, die da sind. Und es ist echt eine schöne Serie. Und das ist so, habe ich auch bei Mastodon geschrieben, so eine Serie, wo es extrem schade ist, dass sie jetzt nach 3 Staffeln rum ist. Also die wurde bewusst beendet, ist nicht abgesetzt worden. Und gleichzeitig ist es so der richtige Moment, die Serie zu beenden, weil die Geschichte erzählt wurde. Ja, also man müsste jetzt komplett neue Geschichten aufmachen. Und das ist irgendwie auch schade. Also jetzt eine 4. Staffel, nur um eine 4. Staffel zu haben, fände ich doof. Da müsste man schon irgendwie sich ein bisschen was Größeres einfallen lassen. Ja.
Ja, cool. Vielleicht kommst du ja als Blu-ray oder DVD mal raus.
Ich bezweifle, dass Apple das macht. Aber wir können ja hoffen. Ja, also ich glaube nicht, dass Apple da... Also generell muss man sagen, den Eindruck, den ich bei Apple TV habe, oder Apple TV Plus habe, ist gerade, dass die sehr hochwertig produzieren, aber dafür viel weniger haben als Netflix oder Disney.
Ja,
das kann aber dafür sein. Dann halt extrem gute Serien. Das nächste, was ich mir so mal richtig angucken wollte, war Foundation, was ja auch auf einer Buchreihe basiert. Ist gut, glaube ich. Also, und ist vielleicht mal ein ganz angenehmer Unterschied, weil bei Netflix und Disney Plus wirst du so zugeworfen mit Content. Und hier ist es schon, du kannst gezielter picken. Also es ist noch immer genug Content, dass du es niemals alles gucken wirst, aber es ist ein bisschen reduzierter.
Ja.
Ja.
Cool.
Sehr schön. Das war der wilde Ritt, das war die Folge Nummer 50.
Und in guter alter Ready for Review-Manier 2 Stunden.
Ja, mal wieder. Ne? Wir hatten ja jetzt da zwischenzeitlich mal so ein bisschen kürzere Folgen, aber jetzt haben wir...
War aber vollkommen in Ordnung.
Ja, noch, also ich muss aufpassen, ich schneide hier noch und ich mache hier auch so Strip Silence. Vielleicht sind wir noch unter 2 Stunden für den Hörer.
Okay, fast 2 Stunden.
Irgendwas um die 2 Stunden.
Genau.
Also hier sind es gerade 2 Stunden und ich habe 12 Sekunden gerade gewesen, als ich geguckt habe, ja.
Alles gut.
Von daher, ich glaube, die kriegen wir raus.
Ja. Gefallen hat, dann freuen wir uns über Kommentare auf Mastodon, Discord, Kontaktformular oder auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wie immer, Daniel, es war eine Freude mit dir.
Und
auf die
Ehre.
Nächsten 50 Folgen.
Mindestens. Jetzt fängt es erst an. Ja,
genau.
Ready for Review jetzt Daily ist incoming.
Genau. Jetzt beginnen wir richtig. Jetzt legen wir richtig los.
Genau. Ready for Review Daily mit Sandra lernt kochen.
No.
Ja, dann nehme ich alleine auf.
Mit der Kategorie Sandra lernt kochen.
Ja, jedes Mal, genau, das hat sie gewusst. Nee, das tun wir euch nicht an.
Alles
ja.
Gut.
Heute ist der 29. Juni. Ja, und das war's. Vielen Dank
fürs
Zuhören.
Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.